Hi, ich bin Camille vom Münchner Roten Kreuz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Roten Kreuzerinnen und Roter Kreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Dr. Katja Schöberl, Referentin für internationale Beziehungen, Advisor Political and Movement Relations im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes, kurz DRK, gibt uns zum zweiten Mal spannende Einblicke in die internationale Konferenz der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Diesmal von der 34. Ausgabe der internationalen Konferenz, die Ende Oktober 2024 in Genf stattfand. Unter dem Motto Ungewissheit bewältigen, Menschlichkeit stärken kamen VertreterInnen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung mit denen der Vertragsstaaten der Genfer Abkommen zusammen. Wir sprechen über Katjas Rolle im DRK, die umfangreichen Vorbereitungen auf die Konferenz und die zentralen Themen wie humanitäres Völkerrecht, digitale Sicherheit in Konflikten, Klimakrise und die Stärkung nationaler Gesellschaften. Außerdem teilt Katja ihre persönlichen Erlebnisse mit uns und erklärt, wie Resolutionen entstehen, warum die internationale Konferenz so besonders ist, welche Rolle Konsens dabei spielt und was die Ergebnisse der Konferenz für die Zukunft der humanitären Arbeit bedeuten. 4,5 Jahre und genau 70 Folgen ist es her, dass Katja das letzte Mal da war. Falls ihr die Folge 20 noch nicht gehört habt oder nicht mehr in Erinnerung habt, könnt ihr die heutige Folge trotzdem anhören. Die wichtigsten Grundlagen haben wir kurz wiederholt.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Vom 8. Dezember 2005 datiert das Zusatzprotokoll 3 der Genfer Abkommen. Es führt mit dem Roten Kristall ein weiteres Schutzzeichen neben dem Roten Kreuz und Roten Halbmond ein. Deutschland ratifizierte das Zusatzprotokoll am 17. Juni 2009.
Heute sind wir wieder zu dritt und ich darf als erstes den Gabriel begrüßen. Hallo Gabriel.
Hallo Martin.
Und unsere Gästin begrüße ich mit der Frage, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Hallo. Ich bin Katja Schöberl. Ich bin im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin tätig, dort im Büro des Generalsekretärs und kümmere mich um die internationalen politischen Beziehungen des DRK.
Wie lange bist du denn schon im Roten Kreuz aktiv?
Ich arbeite seit 12 Jahren für das DRK in Berlin und war vorher schon mal ein Jahr fürs internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf tätig.
Und wie bist du damals dazugekommen?
Übers Studium. Ich habe internationale Beziehungen und humanitäres Völkerrecht studiert. Und da war es naheliegend, einfach aufgrund des Mandates, sich fürs Rote Kreuz zu interessieren und war dann sehr froh, als ich einen Job beim DRK gefunden habe und hier seitdem in dem Bereich tätig sein kann.
Jetzt ist es ja kein ganz klassisches Studium. Wie bist du denn auf das Studium dann gekommen und das Interesse für dieses Thema?
Mich haben schon immer Schnittstellen interessiert. Also da, wo internationale Beziehungen eine Mischung sind aus internationaler Politik, Völkerrecht, internationaler Geschichte. Das sind Schnittstellen, die ich schon immer spannend fand anzuschauen. Und damals, ja, das Studium in Dresden habe ich studiert, für mich einfach eine klasse Gelegenheit darstellte, an so einer Schnittstelle zu studieren und sich das ein bisschen genauer anzugucken, was damit möglich ist.
Jetzt, die meisten ZuhörerInnen kennen dich ja wahrscheinlich schon aus der Folge 20. Da haben wir ja schon mal über die internationale Konferenz gesprochen. Die war vom 23.04.2020 die Folge. Das verlinkt man natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ist seitdem natürlich einiges an Zeit vergangen. Hat sich bei deiner Rolle im Generalsekretariat seitdem was verändert?
Ja, hat sich. Also ich bin seit den letzten 4 Jahren eben im Büro des Generalsekretärs tätig und betreue da unsere Beziehungen zu den internationalen Komponenten der Bewegung, also unsere Beziehungen zum IKRK und zur Föderation auf globaler Ebene, aber zum Beispiel auch auf regionaler Ebene, was unsere Beziehungen zum Rotkreuz-EU-Büro in Brüssel angeht. Das sind Dinge, um die ich mich jetzt kümmere und es ist ein ganz spannendes Aufgabenfeld.
Jetzt soll es ja heute wieder um die internationale Konferenz gehen, diesmal um die 34. Ausgabe, die ja gerade vom 28. Oktober bis 31. Oktober in Genf stattgefunden hat. An die HörerInnen, wenn ihr jetzt als erstes die andere Folge hören wollt, wie gesagt, die Folge 20 aus dem April 2020 zu empfehlen. Ansonsten geht's hier nämlich gleich weiter. Wir wollen das jetzt nicht alles im Detail wiederholen, aber trotzdem steigen wir mal so ein.
Was ist denn überhaupt die internationale Konferenz?
Ja, das macht Sinn, nochmal in zwei Sätzen zusammenzufassen, weil es in der Tat ein recht spezielles Forum ist, zu dem auch viele erstmal nicht so einen Kontakt und so einen Zugang haben, ist nicht so bekannt. Von daher sage ich da gerne ein, zwei Sätze nochmal zu. Die internationale Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes kommt in der Regel alle 4 Jahre zusammen und versammelt auf der einen Seite die Rotkreuzwelt, also eben IKK, Föderation und die nationalen Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften und auf der anderen Seite die Vertragsstaaten der Genfer Abkommen, also die Staatengemeinschaft. Und das ist eine sehr spannende Mischung, weil sich da eben Rotkreuz-Themen und internationale politische Themen zusammen, also treffen und man in diesem sehr einzigartigen Forum, was einen unpolitischen Charakter hat, also ein humanitäres Forum ist, eben trifft und schaut, bei welchen Themen es Gemeinsamkeiten gibt und bei welchen Themen man gemeinsam in den nächsten Jahren an bestimmten Maßnahmen gemeinsam arbeiten möchte.
Jetzt beim letzten Mal hattest du von 192 nationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften gesprochen. So steht's auch jetzt in der Concept Note zur 34. internationalen Konferenz. Dabei waren jetzt aber nur 191 nationale Gesellschaften. Wie kommt das?
Ja, ich habe die letztendliche Teilnehmerliste, die kommt irgendwann mit dem Protokoll der Konferenz. Also ich habe in anderen Zahlen gesehen, dass 186 nationale Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften letztlich anwesend waren. Also es sind nicht alle physisch vor Ort und es waren wohl auch 191 Vertragsstaaten der Genfer Abkommen in Genf, also von 196 maximal möglichen. Das wird man dann nachher im Protokoll sehen, wer da genau da war und wer nicht.
Genau, worauf wir ein bisschen hinaus wollten mit den 191 nationalen Gesellschaften, weil wenn ich es richtig verstanden habe, wären das die potenziell mal zugelassen gewesen wären, weil ja die Zahl der nationalen Gesellschaften manchmal ein bisschen schwankt aufgrund von, sei es Gründungen, sei es Veränderungen in nationalen Konstellationen. Gibt's da aktuell Dinge, die man wissen muss in der Rotkreuzwelt, die zu einer Veränderung dieser Zahl geführt haben?
Was die internationale Konferenz angeht, in der Tat nicht. Also das sind die anerkannten nationalen Gesellschaften, die grundsätzlich eben bei der internationalen Konferenz auch vertreten sein können, sind 191, aber wie gesagt, einfach praktisch vor Ort waren 186.
Okay. So, jetzt haben die Konferenz an sich, war jetzt gerade im Oktober, aber die beginnt ja lange vor der Konferenz. Kannst du mal skizzieren, wie läuft denn das, diese Vorbereitung und wie viel Arbeit macht es?
Ja, das ist oft Arbeit, die lange Zeit im Voraus anfängt. Also eigentlich kann man so sagen, 1,5 Jahre, knapp 2 Jahre vorher, fangen eigentlich schon die Vorbereitungen für die nächste internationale Konferenz an. In dem Fall jetzt von der 34. Konferenz lag ab März 2023 die sogenannte Konzeptnote vor. Also das ist ein Grundlagenpapier, was einmal so den Kontext beschreibt, in dem man glaubt, die Konferenz eben stattfinden wird, was die großen Herausforderungen und Themen sind, denen sich die Konferenz widmen soll. Und dann beginnt ein Prozess eben gemeinsam auf der einen Seite mit den Komponenten der Bewegung und auf der anderen Seite mit den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen, um das immer weiter zu verfeinern und zu schauen, wo sich eben ein Konsens hin entwickelt. Das heißt, es werden dann sogenannte Elemente für Resolutionen erarbeitet, wo schon mal so ein bisschen herausgearbeitet wird, wie in den Resolutionen, die ja nachher das Endprodukt der Konferenz eben sind, was da an Inhalten für die verschiedenen Themen man sich vorstellen könnte, noch in relativ untechnischer Sprache, sondern wirklich erstmal inhaltlich. Und das Ganze dann nochmal eben verfeinert wird, indem dann ein erster, noch inoffizieller Entwurf einer Resolution vorgelegt wird, der Grundlage ist von ersten, also noch inhaltlichen und sprachlichen Kommentierungen. Was sehr hilfreich ist, dass seit einigen Jahren vorab schon mal eine Vorbereitungskonferenz auch in Genf stattfindet, wo Delegierte von den Komponenten und den Vertragsstaaten schon mal in Genf für ein paar Tage zusammenkommen und eben diese Resolutionsentwürfe einmal durchsprechen, damit man neben der sehr umfangreichen schriftlichen Rückmeldung, die es eben zu den verschiedenen Entwürfen gibt, damit man auch schon mal so ein bisschen Gefühl im Raum einfach bekommt, wie die Stimmung ist, wo sich ein Konsens abzeichnet, wo man merkt, vielleicht eben noch Arbeit zu tun ist. Das fand im Mai diesen Jahres in Genf statt. Und dann der Zeitraum Mai bis jetzt Ende Oktober wurde dann genutzt, um eben auch basierend auf diesem Eindruck die Resolutionen dann in die offiziellen Entwürfe zu überführen, die dann Grundlage sind für das, was dann bei der eigentlichen Konferenz stattfindet. So, das heißt, das ist alles Vorbereitungsprozess, der ja einfach genau im Vorfeld der Konferenz schon stattfindet und ja natürlich Arbeit macht, ja.
Genau, aber das ist jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen untertrieben. Also das ist wahrscheinlich ja der Kern der Arbeit. Das heißt, also es gibt eine Concept Note, dann gibt's eben Stellungnahmen offensichtlich von allen nationalen Gesellschaften und von den Vertragsstaaten und von den anderen Komponenten der Bewegung. Und das muss ja auch dann irgendjemand konsolidieren und muss gucken, wo gibt's vielleicht mehr Konsens, weniger. Geht's wahrscheinlich sehr viel auch um Sprache und Formulierungen und so Zeug. Also das heißt, das ist ja und vielleicht ist das ja der Kern von diesen Abstimmungsprozessen, dass man eben versuchen muss, die jeweiligen Perspektiven zu verstehen und sich anzunähern und irgendwas am Schluss zu haben, wo man sagt, okay, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man sich darauf einigen kann, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man sehr gut so zusammenfassen. Und wir haben dieses Jahr bei dieser Konferenz nochmal einen ganz besonderen Einblick in diese Verhandlungen eben auch bekommen und waren dann nochmal in ganz besonderer Art und Weise auch gefordert, weil wir als DRK zum ersten Mal gemeinsam mit Föderation und IKRK federführend eine Resolution in die internationale Konferenz eingebracht haben. Das hatten wir vorher so auch noch nicht getan, aber wir haben gesehen, dass bei dem Thema vorausschauende humanitäre Hilfe, das ist ein Thema, was das DRK seit langer Zeit federführend und in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt entwickelt und voranbringt, haben wir gesehen, dass es einen Nutzen gäbe, die gute Arbeit, die wir in der Bewegung zu dem Thema auch schon machen, jetzt eben in die internationale Konferenz zu bringen in Form einer Resolution. Und das heißt, da waren wir dann an einem Punkt, wo wir zum ersten Mal wirklich von Anfang an den kompletten Entwicklungsprozess einer solchen Resolution federführend mitgestaltet haben. Das heißt, wir haben die Resolution mit unseren Partnern IFRK und IKRK eben zusammen geschrieben, haben dann in den verschiedenen Phasen, die ich eben einmal beschrieben habe, die Rückmeldungen von den Staaten und unseren anderen Komponenten bekommen und haben dann eben genau immer schauen müssen, was ist das für eine Anmerkung? Lässt die sich umsetzen? Ist das was, was man gut aufgreifen kann? Haben wir den Eindruck, dass wir, wenn wir das machen, wir in Opposition mit anderen Positionen anderer Staaten gehen, die nachher einen Dissens hervorrufen werden? Können wir das lösen, indem wir es auf eine andere Art und Weise in die Resolution umsetzen? Müssen wir mit dem Staat nochmal bilateral sprechen, in multilateralen, regionalen Briefings, die es insbesondere über die ständigen Vertretungen in Genf gab. Das sind alles so Mechanismen, die dann eben genutzt wurden und werden, um sich ja dem anzunähern und diese ganzen Kommentare und Rückmeldungen, wie du eben sagst, die dann eingehen, auch hilfreich umzusetzen, damit am Ende ein Text da ist, von dem man glaubt und hofft, dass er eben die Zustimmung von allen finden kann. Und das hat uns jetzt wahnsinnig gefreut, dass uns das gelungen ist mit dieser Resolution und wir das geschafft haben, einen Text und eine Resolution zu entwickeln, die genau diesen Konsens gefunden hat.
Okay, das heißt, es ist schon nochmal eine besondere Situation zu sagen, man hat da noch inhaltlich, wie soll ich sagen, eine Art von Federführung zu einem Teilbereich. Und das heißt, man versucht jetzt eben was, wo man eine gewisse Expertise entwickelt hat, das eben dann auch auf eine internationale Basis zu bringen und das Know-how da einzubringen und vielleicht durch die Resolution, die werden wir uns am Ergebnis ja noch kurz anschauen, das müsste ja diese Protecting People from the Humanitarian Impacts of Extreme Climate and Weather Events Working Together to Strengthen Anticipatory Action. Ist das die?
Ach so, genau.
Okay. Also man sieht schon, die haben wohlklingende Titel, schauen wir uns nachher noch an. Aber jetzt diese ganze Arbeit, also das muss ja irgendjemand, eine Instanz, also die Konferenz gibt's nicht, wer tut denn das? Also gibt's da eine Art Geschäftsstelle, die das alles managt, oder weil ihr macht es ja auch nicht so im Sinne von, ach so, ja, wir könnten mal anfangen und so. Also muss ja irgendjemand die Fäden in der Hand haben. Wie funktioniert das?
Es ist in der Tat so, dass im Vergleich zu, sagen wir mal zum Beispiel, großen UNO-Konferenzen, die in der Tat inzwischen ein recht großes Sekretariat mit Mitarbeitenden haben, bei den internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Konferenzen das mit einem recht überschaubaren administrativen Verwaltungsunterbau passiert. Das heißt, es sind, ja, es gibt bei Föderation und IKRK, die die Organisatoren der Konferenz sind, gibt es zur Organisation schon zusätzliche Stellen und Mittel, um diesen ganzen Konsultationsprozess stemmen zu können. Aber gerade auch in den, ja, bei den thematischen Federführungen, so wie ich es jetzt eben beschrieben habe, sind es an vielen Stellen eben Kollegen und Kollegen, die Experten in ihren jeweiligen Themen sind, die dann in verschiedenen Konstellationen und Arbeitsgruppen sich dafür einsetzen, dass die Resolutionen thematisch eben gut weiterentwickelt werden und das in der Tat zusätzlich oft zu ihrer sonstigen Arbeit eben tun. Mhm. Das ist am Ende auch ein Zeichen davon, dass diese Resolutionen einmal von der Expertise, von der gesamten Bewegung eben auch profitieren und wir schauen, dass die Policy-Dokumente, so wie sie jetzt eben entwickelt werden in so einer Resolution, eben immer gut angebunden sind an die operative und technische Erfahrung, die es eben in der Bewegung gibt und gleichzeitig eben dann auch diese Ergebnisse natürlich dann auch dadurch breit mitgetragen werden. Ne? Also das ist schon hilfreich, wenn da viele, viele eingebunden sind. Ja, aber es ist in der Tat, also wir haben das jetzt natürlich auch bei dieser Resolution gemerkt, das ist ein Commitment, das man da eingeht und das war für uns nochmal eine ganz besondere Erfahrung.
Okay, und war wahrscheinlich auch, hat das, sieht man auf dem Überstundenkonto. Ich habe ein Element im Vorfeld von der Konferenz ist ja immer so ein Report über den aktuellen Zustand und die wichtigen Entwicklungen im humanitären Völkerrecht. Und den gab es jetzt auch im September. Ich habe mich gefragt, also einmal die Frage, was sind da so die Kernthemen, aber eigentlich dann auch so die Frage, wie unterscheidet sich denn das von vor 4 Jahren, wo es das quasi für die 33. internationale Konferenz gab? Hat sich das verändert oder worum geht's da, wenn man sagt, das ist so der, was uns aktuell beschäftigt im humanitären Völkerrecht?
Ja, also wenn man nochmal zurückdenkt, damals, als wir das Gespräch geführt haben, Anfang 2020, ja, waren die geopolitischen Rahmenbedingungen schon noch andere als so, wie sie jetzt waren für die internationale Konferenz. Ne? Also wir haben jetzt gesehen, dass wir uns in einem Umfeld bewegen, in dem das geprägt ist von zunehmenden geopolitischen Spannungen und Auseinandersetzungen. Natürlich ist seit 2019 der Konferenz der bewaffnete Konflikt in der Ukraine eskaliert, im Mittleren Nahen Osten sind bewaffnete Konflikte hinzugekommen. Das hat natürlich was damit gemacht, in was für einem Rahmen die Konferenz stattfindet. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass so bestimmte Trends, die vielleicht damals ein bisschen absehbar oder absehbar waren, sich natürlich verstärkt haben. Das ist so einmal das komplette Thema rund um Auswirkungen von Digitalisierung, künstliche Intelligenz, neue Technologien. Das hat sich in den letzten 4 Jahren natürlich nochmal anders entwickelt. Insbesondere auch Thema Missinformation, Desinformation und Propaganda, also so wie wir auch als Bewegung der ausgesetzt sind. Und wir haben schon, weil du das Thema humanitäres Völkerrecht ansprichst, speziell natürlich jetzt auch eine Situation, wo die Anzahl der bewaffneten Konflikte weltweit sich noch weiter verschärft hat im Vergleich zu von vor 4 Jahren. Das heißt, wir gehen heute schon davon aus, dass wir ungefähr 120 bewaffnete Konflikte weltweit haben, in die 60 Staaten und ungefähr 120 nichtstaatliche bewaffnete Gruppen involviert sind. Das ist eine extrem hohe Anzahl im Vergleich zu früheren Jahren und die natürlich auch Fragen aufwerfen zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Das IKRK legt ja für die jeweiligen internationalen Konferenzen einen sogenannten Challenges Report vor. Das hat es eben auch in diesem Jahr gemacht, was dann nochmal speziell für die Fragen des humanitären Völkerrechts die speziellen Herausforderungen eben auch aus seiner Sicht darlegt. Und den Bericht kann ich wirklich zur Lektüre empfehlen. Das sind in 7 Kapiteln wirklich schön herausgearbeitet, was so die HVR-spezifischen Herausforderungen sind, die im Moment seitens des IKRK und dem schließt sich auch die Bewegung an, die eben gesehen werden. Das sind ganz grob gesprochen einmal die Themen im Bereich Waffen, Nuklearwaffen. dann alles, was die Klärung der rechtlichen Rahmen von sozusagen diesen Grauzonen, hybride Kriegsführung, Stellvertreterkriegsführung angeht. Dann der Schutz von Personen, die in den Händen von Konfliktparteien sind. Und dann in der Frage von Methoden der Kriegsführung, Auslegung von Verhältnismäßigkeitsprinzip, Exzessverbot und solche Fragen, neue Technologien und dann der Schutz und die Erleichterung von unparteilicher humanitärer Arbeit und dann das Dauerthema, die Umsetzung und Durchsetzung des humanitären Völkerrechts. Das sind die 7 Themen, die in dem Bericht aufgezeigt werden und ja, eine ganz treffende Analyse eigentlich darstellen, was so die Herausforderungen jetzt auch im humanitären Völkerrecht und für die Konferenz eben auch waren.
Vielleicht eine Zwischenfrage, weil du gerade auch gesagt hast, naja, das Dauerthema mangelnde Durchsetzung des humanitären Völkerrechts. Jetzt, Gabriel und ich sind ja beide Multiplikatoren für das Rotkreuz-Einführungsseminar. Da lernen die TeilnehmerInnen, die neu ins Rote Kreuz kommen, ja etwas auch über das humanitäre Völkerrecht. Und ein großes Thema, wo sich viele Diskussionen rumranken, ist eben dann das Thema, wie kann es denn überhaupt durchgesetzt werden? Und gibt's vielleicht so aus deiner Erfahrung und auch Auseinandersetzung mit dem Thema irgendwie so Punkte, wo du sagst, das funktioniert am besten oder das sind die größten Herausforderungen, was die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts angibt? Gibt's da irgendwie was auch interessant sein könnte für diese TeilnehmerInnen?
Ja, also ich denke, was wir sehen, ist, dass es einen dringenden Bedarf gibt, dass die Staaten wirkliche Anstrengungen unternehmen, um das humanitäre Völkerrecht in erster Linie in ihren nationalen Systemen umzusetzen und zu verankern. Das heißt, dass sie es ernst nehmen, anzuschauen, was eben Vorbereitung für den Fall der Fälle bedeutet und was eben auch ein rechtlicher Schutz, also humanitär-völkerrechtlicher Schutz in solchen Situationen bedeutet. Entsprechend praktische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das gewährleistet sein kann. Also beispielsweise Leute schulen, ja, also Verbreitungsarbeit machen. Und dann aber auch in ihren jeweiligen Beziehungen, die sie haben, mit ihren Partnern darüber sprechen, wie die das jeweils bewerten und sehen und darauf hinwirken, dass gerade ihre engsten Bündnispartner sich ebenso an die Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht halten. Das ist eigentlich eine Kombination, die, ja, aus unserer Sicht am derzeit für vielversprechendsten ist, um zu sagen, das ist eigentlich der Weg, den man gehen müsste. Also es ernst nehmen mit der eigenen Umsetzung, es ernst nehmen mit seinen Bündnis- und Wertepartnern, um wirklich die Umsetzung des humanitären Völkerrechts und der Respekt zu einer eigenen politischen Priorität zu erklären, die dann eben nicht losgelöst und betrachtet wird, sondern wirklich als integraler Bestandteil auch von einer eigenen Außenpolitik, einer eigenen Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik eben auch gesehen wird.
Da gibt es ja auch eine Resolution dazu, wenn ich das richtig sehe, Building a Universal Culture of Compliance with International Humanitarian Law, also wo man genau diesen Appell nochmal verstärkt. Und ihr merkt schon, das ist keine Folge für EinsteigerInnen, aber wir verlinken auf jeden Fall den Report in den Shownotes und ich würde nur mal kurz, da gibt es am Schluss so eine Schlussfolgerung in dem Papier, da wird zunächst mal quasi ja die Errungenschaft der Genfer Konventionen gelobt und dass das eben in den bewaffneten Konflikten, die aktuell andauern, dass die da Leben retten und die Menschenwürde schützen Tag für Tag. Also eher anerkennen, dass das auch tatsächlich was hilft. Und gleichzeitig ist dann, ich zitiere mal, doch zahlreiche Herausforderungen bleiben bestehen. Das IKRK betont seit Jahrzehnten, dass die größte Herausforderung für das humanitäre Völkerrecht in der mangelnden Achtung des Rechts besteht. Das ist ja genau das, was ihr gerade besprochen habt. Vorsätzliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht geben nach wie vor Anlass zu großer Sorge. Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung des humanitären Völkerrechts schwächen die Einhaltung in der Praxis. Darüber hinaus haben verschiedene zweckdienliche Auslegungen des humanitären Völkerrechts, die oft auf dem Höhepunkt eines bewaffneten Konflikts vorgebracht werden, um den Spielraum der Staaten für Tötungen und Inhaftierungen zu vergrößern, dazu beigetragen, seine Schutzwirkung zu untergraben. Und das Fazit ist dann im Prinzip, diesen zersetzenden Tendenzen muss Einhalt geboten werden. Die Staaten müssen gemeinsam handeln, um die Achtung des humanitären Völkerrechts zu einer Priorität zu machen. Die Welt braucht ein robustes, schützendes Recht für bewaffnete Konflikte, ein Recht, auf das man sich verlassen kann, um Leben zu retten. Das IKRK hofft, dass dieser Bericht dazu beitragen kann, einige der wichtigsten Herausforderungen des humanitären Völkerrechts zu beleuchten, den politischen Willen zu ihrer Bewältigung zu wecken und schließlich eine Kultur der Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu schaffen, um die Menschheit in Konflikten zu schützen, jetzt und in Zukunft. So. Also das heißt, das ist genau dieser Appell und der schlägt sich dann nieder in der Resolution, zu der wir bei den Ergebnissen noch schauen. Du arbeitest ja beim Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes. Wer macht denn jetzt die Vorbereitungsarbeit fürs DRK? Du ja vermutlich nicht alleine, aber wer tut das?
Ja, es ist am Ende eine Zusammenarbeit, ne? Eine Teamleistung von vielen. Also wir schauen, dass ja unter unserer Koordinierung die verschiedenen Anliegen und Positionen eben aus dem Haus, hier aus den verschiedenen Arbeitsbereichen, aber eben auch aus dem Verband Einfluss finden und Eingang finden in die Position, die wir als DRK insgesamt anlässlich dann dieser Konferenz vertreten. Also das ist dann viel interne Abstimmungsarbeit, ne? Gerade bei diesen Kommentierungsprozessen von den schriftlichen Entwürfen, von den Resolutionsentwürfen zum Beispiel, die werden dann breit gestreut kommentiert und wir schauen, welche der Punkte wir eben wie zusammenführen, aufgreifen, formulieren und dann eben entsprechend als DRK-Position eben in die Prozesse wieder zurückgeben.
Okay, das heißt, dieser interne Prozess auch der Abstimmung und dann muss es ja so sein, also es ist ja, das sind ja beide vor Ort, die nationale Gesellschaft, also das Deutsche Rote Kreuz und der Vertragsstaat, also die Bundesrepublik. Wie ist denn die Abstimmung mit dem Vertragsstaat und vielleicht zweite externe Abstimmung, weil die Bewegung ja auch irgendwie sich Gedanken macht und vielleicht auch Vorschläge oder Einwirkungen oder Abstimmungen mit den nationalen Gesellschaften macht. Also was ist mit den, sagen wir mal, mit Abstimmungen mit Vertragsstaat und mit den anderen in der Bewegung? Du hast vorher schon ein bisschen was skizziert, was eher in der Bewegung stattfindet. Aber mit unserem Vertragsstaat, wie funktioniert das? Wie kann man sich das praktisch vorstellen?
Also die Abstimmung in der Bewegung ist super intensiv, um das kurz am Anfang zu beantworten, auf ganz verschiedenen Arbeitsschienen. Also wie gesagt, die thematischen Kollegen tauschen sich thematisch mit ihren jeweiligen Kolleginnen und Kollegen in nationalen Gesellschaften, Föderation, IKRK, je nachdem, um was es geht, immer zu den Entwicklungen der Resolution eben auch für die Konferenz aus. Dann gibt's unterschiedliche Gruppen und Zusammenschlüsse. Also zum Beispiel wir im europäischen Rahmen sind nochmal enger miteinander vernetzt und tauschen uns aus, aber auch in übergeografisch, überregional nochmal in anderen Konstellationen, wo sich immer ausgetauscht und abgeglichen wird, wer gerade welche Position einnimmt, um einfach auch besser zu verstehen, was die Anliegen der anderen sind. Also das ist ein ganz intensiver Prozess, der eigentlich permanent ist. Mit unserer Bundesregierung ist es auch ein laufender Prozess, der eigentlich auch in dem Moment beginnt, spätestens wo eben die Konzeptnote der internationalen Konferenz vorgelegt ist. Also das ist eben auch ein mehrmonatiger, mehrjähriger Prozess bereits vor der Konferenz. Und der ist auch wichtig, um einfach nach und nach genau diese Herausbildung von Konsenselementen eben auch gemeinsam zu begleiten und immer wieder in einem engen Kontakt zu sein und zu verstehen, wie die unterschiedlichen Perspektiven und Anliegen sind. Wir machen das einmal bilateral, indem wir eben insbesondere mit dem dafür federführend zuständigen Auswärtigen Amt in einem Austausch sind. Wir machen das aber auch über unseren Fachausschuss Humanitäres Völkerrecht, der ja gleichzeitig auch nationale Kommission zum humanitären Völkerrecht ist und in dem neben dem Auswärtigen Amt auch die anderen relevanten Ministerien sind, also insbesondere eben auch BMVG, BMI, BMJ. So. Und das ist ein sehr hilfreiches Forum, um eben eigentlich konstant über die Entwicklung rund um die Konferenz auf der einen Seite aus unserer Perspektive berichten zu können, aber dann genauso wichtig und umso wichtiger auch hören zu können, was die jeweiligen Positionen eben der Bundesregierung zu diesem Thema sind. Das ist eine sehr gute und enge Abstimmung, die dann eben fortgesetzt wird in dem Moment, wo die beiden Delegationen in Genf miteinander vor Ort sind, jeweils eine Delegationsleitung haben, die sich einmal austauscht und kurz schließt, was so Prioritäten sind und dann aber eben insbesondere auch in dem Redaktionsausschuss, dem sogenannten Drafting Committee, was nachher die Verantwortung dafür trägt, die Resolutionsentwürfe fertig zu verhandeln, da eben auch ja gemeinsam vertreten ist und nebeneinander sitzend sich auch immer mal abstimmt, wie die jeweilige Perspektive auf jetzt neue Änderungsanträge und Wünsche und so weiter ist. Also das kann ich wirklich sagen, das ist aus meiner Erfahrung eine sehr, sehr konstruktive, sehr wertschätzende Zusammenarbeit, die da mit der Delegation der Bundesregierung rund um diese Konferenz stattfindet, die wir unsererseits wirklich auch sehr schätzen.
Okay, also die Kürzel gerade, das waren ja noch, also neben dem Auswärtigen Amt, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium und das Justizministerium. Aber ich sehe es schon richtig, so Thema Unabhängigkeit, also es gibt schon eine enge Abstimmung, aber es ist jetzt nicht eine gemeinsame Position und sind ja eben auch zwei Delegationen. Das heißt, es ist schon so, dass quasi letztlich eine Vorbereitung und eine Haltung oder Position des Deutschen Roten Kreuzes gibt und halt eine der Bundesregierung, und die müssen jetzt nicht zwingend kongruent sein, aber sind halt im Vorfeld auf jeden Fall erstmal viel im Dialog.
So ist das, genau. Also es sind zwei getrennte Delegationen, die in einem guten Austausch sind. So, und am Ende jede Delegation für sich und mit ihrem Auftrag und mit ihrem Mandat für sich verhandelt und für sich positioniert, aber der gesamte Charakter der Konferenz und ist ja konsensual, ne? Also wir arbeiten hier auf einen Konsens im Plenum für die Annahme der Resolutionen hin, und dementsprechend ist natürlich auch insgesamt das Koordinierungs-Kommunikationsverhalten schon ein sehr konsensuales, ja.
Genau, da kommen wir gleich noch dazu, zur Arbeitsweise. Um die Vorbereitung noch ein Stück abzuschließen, was ich mich gefragt habe, ist ein bisschen natürlich zugespitzte Frage, aber wenn das alles, ihr habt jetzt 2 Jahre vor abgestimmt und jeder mit jedem und eben tausenden Stunden und da Textarbeit und so weiter, kann man sich die Konferenz eigentlich sparen? Ist das bloß eine Show oder braucht es die wirklich?
Gute Frage. Nein, also es braucht sie, es ist nicht nur Show. Ja, also die Konferenz besteht im Grunde aus zwei Teilen. Also auf der einen Seite hat man eben den Teil, den ich jetzt erstmal beschrieben habe, nämlich die Fertigverhandlung der Resolution. Und dafür braucht es das physische Miteinander auch, um am Ende den Konsens in Textform zu finalisieren. Ja, also das würde nicht reichen, das einfach nur im schriftlichen Verfahren zu machen, sondern dann muss man irgendwann ja sich auch mal in die Augen gucken und feststellen, wie wichtig dem anderen jetzt gerade der Punkt wirklich ist oder ob es eine Möglichkeit gibt, sich irgendwo in der Mitte zu treffen und so. Dafür braucht es in jedem Fall die physische Konferenz. Und für den zweiten Teil, der Konferenz, der auch einfach einen braucht sie auch, nämlich sie hat auch den Auftrag und das Ziel, über die formale Beschlussfassung hinaus eben ein Forum zu sein für den humanitären Dialog. Das heißt, zu Themen, die vielleicht noch nicht reif sind für Beschlussfassung oder wo es jetzt halt nicht eine Resolutionsvorlage zu gibt, aber wo man miteinander ins Gespräch kommen will, wo man sich austauschen möchte über operative Erfahrungen, über Perspektiven auf der einen Seite rotkreuzseitig, auf der anderen Seite staatenseitig von der internationalen Gemeinschaft, bietet diese Konferenz ein Forum, um in unzähligen verschiedenen Formaten genau diesen Dialog zu haben. Und das eben als humanitäre Konferenz, basierend auf den 7 Grundsätzen der Bewegung, braucht es diesen Raum. Und wir haben gerade jetzt bei dieser Konferenz noch einmal mehr und wirklich sehr, sehr eindrücklich gespürt, wie sehr ist diese Konferenz und diesen von den Grundsätzen getragenen humanitären Raum für Dialog braucht.
Okay, das finde ich auch spannend, dass du nochmal betonst, dass tatsächlich auch dieses persönliche Zusammenkommen einen Wert hat, weil eben nicht alles vorher abbildbar ist. Und ich fand auch, wenn du jetzt sagst, es hat es besonders gebraucht, also ich habe mich auch gefragt, wenn es jetzt heuer, also wenn man anschaut, du hast es schon gesagt, die bewaffneten Konflikte nehmen eher zu in der Welt, man hat auch den Eindruck, dass durchaus der eine oder andere halt auch am Eskalieren ist. Und dann ist ja die Frage, ob das tatsächlich auch was einen Unterschied macht oder eine besondere Stimmung oder besonders anspruchsvoll ist in der Vorbereitung jetzt für diese internationale Konferenz. Würdest du das so sehen oder ist es halt, meine bewaffnete Konflikte gab es immer und so?
Wir haben schon gemerkt, dass der Kontext jetzt zunehmend herausfordernd ist. Also ja, bewaffnete Konflikte gab es immer, aber zum einen die Anzahl, aber auch die Qualität der Auseinandersetzung, sowohl in bewaffneten Konflikten, aber auch außerhalb bewaffneter Konflikte, die Polarisierung und zunehmenden Fragmentierung einfach in der internationalen Gemeinschaft, aber auch in unseren nationalen Gesellschaften, ist schon was, wo wir uns ja Sorge drum gemacht haben, was das nachher für die Konferenz eben auch bedeutet und wie es der Konferenz gelingen wird, eben ein Forum zu sein, wo Konsens möglich ist. Das bedeutet, wir haben relativ viel Zeit und Energie in der Vorbereitung zusätzlich eben noch rein investiert, um deutlich zu machen, dass alle verstehen, was dieser besondere Charakter der Konferenz ist. Ja, also das muss man auch ehrlich sagen, sie findet eben alle 4 Jahre statt. Das ist schon auch eine Frequenz, die dazu führt, dass nicht mehr alle zwangsläufig sowas schon mal erlebt haben, ne, sondern einfach aufgrund von Rotationen, neuen Jobs und so weiter, zum Teil eben auch neu in der Verantwortung und einer Rolle rund um diese Konferenz sind. Das heißt, man muss schon auch immer noch mal gut erklären und irgendwie ja erlebbar, greifbar irgendwie versuchen zu machen vorher, warum das eben ein spezielles Forum ist. Insbesondere eben auch, weil insbesondere die Staatenvertreter natürlich auch gerade aus dem VN-Kontext auch andere Foren und Arten der Diskussionen, die eben politisch sind,
gewohnt sind. Quasi, ja. Mhm.
Ja, das heißt, wir sind die Ausnahme und nicht die Regel, ja, was den Charakter der Konferenz angeht. Und das nochmal wirklich sehr klar zu machen, war wirklich eine der speziellen Herausforderungen gerade für diese 34. internationale Konferenz.
Okay, ich habe gesehen, das nimmt ja auch einen gewissen Raum ein in diesen Conference Guides, die es gibt, also sowohl für Teilnehmer von Staatenvertretungen und auch von nationalen Gesellschaften. Und da steht eben nicht nur drin, wann, wie, wo, was, sondern auch so, was ist der Charakter und worauf wollen wir da achten. Da können wir vielleicht bei der Durchführung gleich nochmal schauen. Da gehen wir jetzt auch hin. Also Überschrift der 34. internationalen Konferenz war Navigate Uncertainty, Strengthen Humanity. Und dann wird ja in dem Konzept, in der Concept Note auch beschrieben, dass es im Prinzip so verschiedene Krisen gibt, die sich gegenseitig beeinflussen. Also eben nicht nur bewaffnete Konflikte, sondern Klimakatastrophe und so weiter. Und man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, naja, das ist jetzt nicht nur eine optimistische Perspektive, aber das ist halt die Herausforderung, der wir uns aktuell stellen müssen, oder? Und die sich da auch widerspiegelt.
Ja, also es geht um eine realistische Perspektive. Ne? Also ich glaube, Optimismus wünschen wir uns alle und ist sicherlich auch immer ratsam, aber die Grundlage für so eine Konferenz, um sie aufzusetzen, ist schon die realistische Perspektive. Und in der Tat sind da die Herausforderungen umfangreich beschrieben und ich finde auch passend beschrieben.
Jetzt haben wir einen Blick auf die Vorbereitung geworfen und wollen mal rüber zur Durchführung. Jetzt habt ihr alles vorbereitet und es kommt zur eigentlichen Konferenz. Du hast auch schon beschrieben, wie das abläuft und jetzt auch mehrfach betont, auch bei der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, eben diesen besonderen Charakter der Veranstaltung und eben auch das Einhalten der Grundsätze der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Woran merkt man denn das konkret, auch während der Veranstaltung, diesen besonderen Charakter? Woran kann man den festmachen?
Also ich würde sagen, allein in der Zusammensetzung. Also dadurch, dass neben den Vertragsstaaten der Genfer Abkommen eben auch, klar, IKK-Föderation, aber dann eben auch sehr sichtbar die nationalen Gesellschaften im Raum sind, merkt man, dass die Perspektive und die Menschen auch andere sind, ja, die aus ihren jeweiligen Kontexten kommen, ihre Erfahrungen, Expertise mitbringen. Und die Zusammensetzung da schon mal viel ausmacht, auch in der Art und Weise, wie über Themen gesprochen wird. Nämlich immer mit der Perspektive, was das für die jeweiligen Kontexte eben auch zu Hause bedeutet. Dann merkt man es, wenn, also sehr, sehr plastisch beispielsweise in der Eröffnungszeremonie, Eröffnungsfeier, wird von Anfang an nochmal sehr deutlich gemacht, wo dann ja eben Vertragsstaaten und Rotkreuzwelt zusammensitzt, dass das Ganze eben unter der Einhaltung der Grundsätze eben passieren wird, die auch wirklich immer sehr prominent dargestellt sind und so über die 3 Tage der Konferenz über eben so hinwegschweben und das Ganze durchziehen. Und man merkt es dann natürlich auch wenn es nötig ist, in konkreten Situationen, wo dann eben nochmal an die Einhaltung der Grundsätze auch erinnert wird, wenn es nötig ist, um sicherzustellen, dass eben Stellungnahmen beispielsweise eben nicht Kontroversen politischer, religiöser, ideologischer, sonstiger Art irgendwie aufgreifen oder verschärfen, sondern dass das immer sachausgerichtete, thematische Stellungnahmen sind, die die Grundsätze der Bewegung eben auch respektieren. So. Das ist bei dieser Konferenz grundsätzlich sehr gut gelungen. Also es war so, dass ein großes Verständnis eben auch unter den Anwesenden gab, dass die Art der Stellungnahmen eben an den Grundsätzen ausgerichtet werden muss und es nicht notwendig war, da große Erinnerungen auszusprechen.
Mhm. Wie besonders würdest du sagen, ist es, dass in Zeiten wie heute, wo eben auch Akteure wahrscheinlich auf der Konferenz zusammentreffen, die sonst eher nicht miteinander sprechen, wie würdest du das beschreiben?
Ja, das ist wirklich speziell, wenn man das dann auch einfach physisch vor Ort miterlebt, ne, dass dann im Raum natürlich Regierungen sind, die sich gerade in bewaffneten Konflikt miteinander befinden und es trotzdem gelingt, dass sie klar mit ihrer jeweiligen Perspektive und Erfahrung sich zu Themen äußern und sich zu humanitären Themen äußern und daran wirken, dass diese Themen eben weiterentwickelt, gestärkt, fortentwickelt werden. Das ist schon eine Erfahrung, die man dort bei der Konferenz wirklich sehr, sehr spürbar macht und ich denke auch alle ja, Teilnehmenden dann auch ja, prägt in ihrer Erfahrung davon, dass es möglich ist, solche Räume weiterhin zu haben und miteinander im Gespräch zu bleiben, egal wie schwierig es ist.
Mhm. Und wird das dann auch für Gespräche genutzt, die nichts mit der Konferenz zu tun haben oder ist das tabu?
Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass es am Rande von solchen Konferenzen immer, also es gibt unzählige bilaterale Gespräche bei einer solchen Konferenz und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich da auch Menschen begegnen und austauschen, die das sonst so nicht tun können oder würden. Ja.
Und auch ein Stück weit unentdeckt tun können?
Ja, also das, wie gesagt, das ist, da finden viele Gespräche statt. Das ist ein die bilateralen Gespräche sind da quasi parallel zu dem offiziellen Konferenzprogramm. So, und dann schaut man einfach, wer mit wem sprechen will und kann. Und dann findet sich im Zweifelsfall ein Raum und ein Ort, um sich zu treffen.
Mhm. Neben dem Hauptprogramm gibt es ja auch die sogenannten Side-Events. Was passiert da und wie wichtig ist das?
Ja, die Side-Events kennt man auch von anderen Konferenzen und Konferenzformaten, denke ich, vielleicht schon. Die sollen dazu beitragen, nochmal in einem kleineren Format einen Raum zu bieten, um bestimmte Initiativen vorzustellen, an denen in unterschiedlicher Konstellation unterschiedliche Konferenzteilnehmer oder auch Beobachter, die ja auch eingeladen sind, in den letzten Jahren gearbeitet haben, also Präsentation von bestimmten Produkten, Publikationen und so weiter. Oder aber umgekehrt bestimmte Initiativen zu lancieren, also wo es noch nichts zu präsentieren gibt, aber wo man eben gemeinsam nachdenken möchte und Unterstützung vielleicht auch bei anderen suchen möchte, um einen bestimmten Prozess, bestimmte Themen vorwärts zu bringen. Das sind so klassischerweise zwei Ziele, die mit so Side-Events eben verfolgt werden. Die sind wahnsinnig spannend, die finden eben auch parallel zum sonstigen Programm statt. Also leider ist es praktisch immer so, dass man in den 3 Tagen unmöglich alles mitbekommen kann. Also man muss immer ein bisschen gucken, wie man sich eben aufteilt und wer wohin geht und was mitbekommen kann, weil es einfach wirklich wahnsinnig viele spannende Diskussionen und Formate rund um so eine Konferenz gibt.
Wie laufen denn jetzt die Debatten selbst ab und wie kommt man dann letztlich auch zu einem konkreten Ergebnis, also einer konkreten Resolution?
Ja, das obliegt letztlich der Verhandlungsführung des Vorsitzenden des Redaktionsausschusses und wie er oder sie am Ende die Arbeit gestalten möchte und glaubt, dass es besonders zielführend ist. In diesem Jahr war der Vorsitzende der Ständige Vertreter Costa Ricas in Genf, ein erfahrener Diplomat. Also das ist in der Regel nicht jemand aus der Bewegung, sondern eben ein Vertreter der Staatengemeinschaft, ein Genfer Botschafter oder Botschafterin. Und er hat in diesem Jahr sehr genau zugehört. Also er hat die einzelnen Resolutionen aufgerufen und um Stellungnahmen gebeten, insbesondere mit dem Fokus darauf, wo bestimmte Themen sind, wo die einzelnen Mitglieder glauben, es noch keinen Konsens gibt. Also wo sie abweichende Meinungen haben, die am Ende einen Konsens verhindern würden. Und hat sich das alles angehört über die 5 Resolutionen hinweg und am Ende in seiner Verantwortung überarbeitete Fassungen der Resolutionen vorgelegt, die diese unterschiedlichen Bedenken und Anliegen aufgegriffen haben. Das heißt, in seiner Verantwortung eben einen neuen Resolutionstext erstellt, der dann einmalig eben nochmal vorgelegt wurde und dann nochmal angeschaut wurde, bis dann eben die finale Fassung am dritten oder letzten Konferenztag eben vorlegte.
Mhm. Wenn die finale Fassung, über die wurde ja dann bestimmt auch abgestimmt, oder?
Nee, sondern die Konferenz will ja die Resolution im Konsens annehmen. Und Konsens wird in der internationalen Konferenz und ihren Verfahrensregeln so verstanden, dass es keinen Widerspruch gibt. Und das bedeutet, dass die im Plenum vorgetragen werden. Ne? Also der Vorsitzende des Redaktionsausschusses berichtet, dass er glaubt, einen Konsens zu haben, dem alle zustimmen können mit der jeweiligen Textfassung. Und dann wird abgefragt, ob die Resolution so angenommen werden kann. Und was dann eigentlich passiert ist, also man weiß zu dem Zeitpunkt dann hoffentlich eigentlich und hat ein gutes Gefühl dafür, ob und dass es eben diesen Konsens gibt, ist, dass die Resolution dann per Akklamation, also per Klatschen angenommen werden und nicht abgestimmt wird, also kein Voting durchgeführt wird, sondern eben dieser Konsens, die Resolution trägt. Und das ist auch dieses Jahr eben gelungen, dass ansonsten von der Möglichkeit eben nicht gebraucht gemacht werden musste, dass man abstimmt, sondern dass es eben einen Konsens gab, der die Resolution trägt.
Das heißt aber, für den Fall, dass sich noch nicht alle einig sind, versucht man zum einen einfach an der Resolution quasi noch weiter am Text zu arbeiten und einen Konsens zu erzielen. Und wenn es gar nicht gelingt, dann gibt's theoretisch noch die Möglichkeit, tatsächlich abzustimmen.
Genau.
Okay. Und die vor Ort sind, haben aber dann auch von ihren jeweiligen Staaten oder auch Gesellschaften quasi das Mandat, diese Entscheidung quasi zu treffen.
Genau. Deshalb gibt's in jeder Delegation auch die Funktion eines oder einer sogenannten Head of Delegation, also Delegationsleitung. Das ist schon eine formale Position, die als solche bestimmt ist, die am Ende auch die Entscheidung eben treffen und vertreten muss. Ne? Und wenn abgestimmt werden müsste, dann wäre es auch die Delegationsleitung, die das für die jeweilige Delegation tut.
Wer war das für uns?
Bei uns war das der Vizepräsident, Volkmar Schön.
Ganz praktisch. Ich habe mich gefragt, von der EU kennt man es ja, dass es da Simultanübersetzungen gibt. Wie versteht ihr euch? Wird auch simultan übersetzt oder wird in die Föderationssprachen übersetzt oder ist einfach die Konferenzsprache Englisch? Wie gestaltet sich das bei der internationalen Konferenz?
Ja, die Verfahrensregeln der internationalen Konferenz sehen 5, 6 Sprachen vor. Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch. Das sind die in den Verfahrensregeln, in den Statuten der Bewegung vorgesehenen Sprachen der Konferenz. Das bedeutet, dass bei Wortmeldungen man in einer dieser Sprachen sich äußern kann und in genau die anderen Sprachen eben auch simultan gedolmetscht wird. So, das bedeutet praktisch, dass man vor sich auf dem Tisch eben Kopfhörer hat und da einstellen kann, in welcher Sprache man das hören möchte. Wenn man jetzt beispielsweise sagt Englisch, kriegt man die unterschiedlichen Beiträge eben direkt auf Englisch übersetzt und hängt dann eigentlich schon den ganzen Tag eben auch an diesem Kopfhörer, was auf Dauer also schon auch anstrengend ist, ne, weil man immer auch also sehr genau zuhören muss, auch bei den Formulierungen, wie übersetzt wird. Meine absolute Hochachtung vor den Kolleginnen und Kollegen, die das simultan dolmetschen, weil das ja natürlich auch zum Teil sehr, sehr technische Begriffe sind. Ne? Technische und dann aber auch bewegungspolitisch oder politisch konnotierte Begriffe, wo es an der einen oder anderen Stelle einen großen Unterschied machen kann, ob man jetzt von Spanisch nach Arabisch so oder von Chinesisch nach Russisch anders übersetzt. Und genau da genau, wird in den unterschiedlichen Sprachen gearbeitet und am Ende müssen die Resolutionen dann aber auch in allen Sprachfassungen eben vorliegen und muss sichergestellt sein, dass sie in ihrer Haltung und ihrer Grundaussage natürlich auch
das. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel für den Fall, dass menschliche Intelligenz noch sehr viel, also noch lange gebraucht wird und künstliche Intelligenz noch lange brauchen wird, um das leisten zu können. War ja die internationale Konferenz das letzte Element einer ganzen Reihe von Veranstaltungen mit Rotkreuzbezug in Genf Ende Oktober, nämlich namentlich die Generalversammlung, der Delegiertenrat und dann eben die internationale Konferenz. Kannst du zu den anderen beiden Elementen kurz was sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, also in der Tat, 24 war eben ein sozusagen großes Gremienjahr, wo dann alle drei Gremien stattfinden. Die Generalversammlung findet ja alle 2 Jahre statt und der Delegiertenrat auch. Und in diesem Jahr hat sich die Generalversammlung der Föderation, wo eben alle nationalen Rotkreuz-Rothalbmond-Gesellschaften mit ihrer Föderation zusammenkommen, insbesondere damit beschäftigt, einmal die Föderationsstrategie 2030 anzugucken. Da sind wir ja jetzt in der Hälfte der Umsetzung. Das heißt, nennt man Midterm Review wurde da gemacht, um zu gucken, wo wir bei der Umsetzung der Strategie sind. Und dann sind da, wie eben bei so einer klassisch dann auch Mitgliederversammlung, notwendig Budget angenommen worden und bestimmte Positionen besetzt worden in den verschiedenen Komitees und Kommissionen, die die Föderation eben auch für ihre Arbeit hat. Das ist so klassische Verbandsarbeit dann eben auch. Wir haben inhaltlich eine neue Gesundheitsrichtlinie, also Health Policy angenommen und auch im Bereich Jugendengagement wurde eine neue Strategie gebilligt, die erarbeitet wurde. In der Föderationsverfassung wurden einige Änderungen vorgenommen. Das ist auch ein normaler Vorgang. Also die Föderationsverfassung wird eben auch in regelmäßigen Abständen angeschaut, ob es da Änderungen dran geben muss, um unsere Arbeit gemeinsam miteinander zu erleichtern und zu klären. Das waren so die Schwerpunkte in der Generalversammlung. Beim Delegiertenrat kommt dann ja alle zwei Jahre stattfindet, kommt dann das IKRK mit dazu, sodass dann alle Komponenten der Bewegung versammelt sind. Und da werden auch Resolutionen angenommen, die eigentlich parallel zu denen der internationalen Konferenz verhandelt werden. Also das ist ein Konsultationsprozess. Und beim Delegiertenrat sind es ein paar mehr Resolutionen, insgesamt 9 Stück. Auch bei denen ist es gelungen, die alle im Konsens anzunehmen. Die haben ja im Grunde 2 verschiedene Zielrichtungen. Einmal geht es darum, für uns bewegungsintern bestimmte Strategien, Leitlinien, Policies anzunehmen, wo wir uns als Bewegung darauf verständigen wollen, dass wir zu einem bestimmten Thema so oder so arbeiten. Und dann haben sie aber auch das Ziel, sich eben an die Staatengemeinschaft zu richten, gewisse Appelle zu formulieren, bestimmte Positionen der Bewegung eben im Sinne von humanitärer Diplomatie in die Staatenwelt zu tragen. Und zu beiden dieser Arten von Resolutionen haben wir auch bei diesem Delegiertenrat verschiedene Resolutionen angenommen. Um ein paar Beispiele zu nehmen, also die komplette Liste findet sich auch auf der Website, aber um einfach ein paar Beispiele für die beiden Arten zu nehmen, wir haben angenommen, eine neue Migrationsstrategie für die internationale Bewegung für den Zeitraum 24 bis 2030. Das ist zum ersten Mal eine Strategie, die die komplette Bewegung einschließt. Ja, also vorher gab es innerhalb der Föderation eben strategische Ansätze, aber das ist die erste für die gesamte Bewegung geltende Strategie in dem sehr, sehr wichtigen Themenfeld Migration. Das wäre ein Beispiel für so eine interne Strategie für die Bewegung. Nach außen gerichtet wäre beispielsweise ein sehr wichtiger Appell, der vom Delegiertenrat ausgeht, nämlich es gibt einen Aufruf zur Achtung und Unterstützung prinzipienbasierter humanitärer Hilfe. Das ist eine Resolution, die eben dazu aufruft, angesichts zunehmender Beschränkungen weltweit, die die Fähigkeit zur humanitären Hilfe beeinträchtigen, dazu aufruft, die Arbeit von humanitären Akteuren weltweit besser zu achten und zu unterstützen, eben auch im Einklang mit den Grundsätzen und den humanitären Prinzipien. Das sind so zwei Beispiele der Resolution, die wir angenommen haben und die eine wichtige Grundlage darstellen, eben bevor wir dann mit den Vertragsstaaten im Rahmen der internationalen Konferenz zusammenkommen.
Jetzt hast du schon gesagt, der Delegiertenrat hat also einen Zusammenhang auch zur internationalen Konferenz. Ist es dann bei der Generalversammlung auch der Fall? Gibt es da auch einen Bezug zur internationalen Konferenz?
Ja, insofern sie eben Föderationspositionen festlegt, ne? Also da, wo alle Mitglieder der Föderation sich zu gemeinsamen Positionen entschließen und die gemeinsam festlegen, hilft das der Föderation natürlich ihrerseits, diese dann im Rahmen des Delegiertenrates und dann im Rahmen der internationalen Konferenz eben auch vertreten zu können.
Gibt es denn Menschen, die an allen drei Formaten teilnehmen?
Ja, das gibt's. Also bei den Delegationen ist ganz unterschiedlich, wie die zusammengesetzt werden. In unserem Fall war das so, dass ein Teil von uns an allen drei Formaten teilgenommen hat und für alle Gremiensitzungen in Genf war. Es ist aber auch standardmäßig so, dass auch innerhalb der Delegation durchgewechselt wird und manche Teilnehmende nur für die Generalversammlung da sind, nicht für die Konferenz oder umgekehrt dann zur Konferenz kommen und vorher nicht da waren oder so. Das obliegt aber jeder Delegation, wie sie sich selbst zusammensetzt und aufstellt.
Also wenn man an allen drei Formaten teilnimmt, stelle ich mir das so vor, dass man da wenig schläft. Welche Kondition und Konstitution muss man denn für sowas mitbringen?
Ja, also es ist so, wenn man natürlich weiß, was auf einen auch zukommt, dann weiß man auch, dass man gut beraten ist, vorher schon mal ein Wochenende gut geschlafen zu haben. Und dann muss man ja aber auch sagen, also am Ende, ja, es ist anstrengend und es erfordert schon eine unglaubliche Konzentration. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich sagte das vorhin bei dem Übersetzen zum Beispiel, ne, wenn man den ganzen Tag simultan hört oder am Verhandeln ist und immer hört, was sagt der andere, das inhaltlich abgleicht mit den eigenen Positionen, was bedeutet das für den Text und das alles mitdenkt, dann Stellungnahmen noch zum Teil auch vor Ort formuliert werden müssen. Zum Teil sind sie vorbereitet, zum Teil ergeben sie sich aber auch spontan und müssen halt vor Ort dann schnell geschrieben werden. Das erfordert schon Konzentration, die natürlich auch Energie erfordert. So, da hilft Schlafen, das stimmt. Aber am Ende ist es eine Konferenz, die eben einige Tage dauert und wo man ja auch dann am Ende weiß, dass sie hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommt. Und kann man dann schon auch in Verhältnis setzen zu den Herausforderungen, die man da auch thematisch behandelt. Und das ist dann schon alles gut machbar.
Wie stark verfolgen denn die Medien das Event?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt immer, also gerade in Genf, die akkreditierten Journalistinnen und Journalisten wissen um das Forum oder um alle drei Foren eigentlich, Generalversammlung, Delegiertenrat und Konferenz, und begleiten das schon, nutzen das zum Teil auch als Gelegenheit, um nochmal Gespräche zu führen. Dann sehen wir natürlich, dass wir auch zunehmend als Bewegung proaktiv auch Medienarbeit machen, ne, um unsere Position und gerade auch den Charakter der Konferenz eben auch nochmal zu erklären, um das als Möglichkeit zu nutzen, um eben genau da auch Verständnis zu stärken und wachsen zu lassen, wo nötig, was wir dort tun während dieser Gremien. Und dann ist ganz klar der Einfluss sozialer Medien natürlich wahnsinnig gewachsen. Also im Vergleich zu vor 4 Jahren, da hat das wirklich weniger eine Rolle gespielt als jetzt bei der 34. Konferenz. Da ist es schon so, dass man das immer auch mitdenken muss, ne, dass über soziale Medien auch kommuniziert wird und man sich auch da jederzeit vergewissern muss, dass die Art und Weise, wie darüber kommuniziert wird, eben im Einklang mit den Grundsätzen ist, unterstützend für die Arbeiten, die dort in der Konferenz passieren. Und das spielt schon eine Rolle.
Und haben die Journalistinnen, ich gehe mal davon aus, also an so bilateralen Gesprächen zwischen Staaten oder anderen AkteurInnen, werden die vermutlich nicht teilnehmen können, aber können die ansonsten an allem teilnehmen, was da stattfindet? Oder gibt's irgendwas, wovon sie grundsätzlich ausgeschlossen sind?
Ja, der Redaktionsausschuss des Drafting Committee ist in der Tat auch nicht für die Beobachter offen. Also selbst die NGOs oder internationalen Organisationen, EU und so, die ja akkreditiert sind als Beobachter, die haben und Journalisten dann halt eben auch nicht, haben keinen Zugang zum Redaktionsausschuss, dem Drafting Committee, damit dort in Ruhe eben halt offen gesprochen, diskutiert, verhandelt werden kann, ohne dass da Zwischenstände in irgendeiner Art und Weise kommuniziert werden. Und ich halte das einfach jetzt auch basierend auf meiner Erfahrung auch für einen hilfreichen Ansatz.
Ja, und ansonsten ist ja die Veranstaltung auch noch sehr groß. Das heißt, da gibt's ja genug zum Besprechen und Mitbekommen. Wie ist denn dein Eindruck der Wahrnehmung in der Medienlandschaft in Deutschland von der Konferenz? Und würdest du dir wünschen, dass es mehr Infos über die Veranstaltung gibt?
Ja, also wir sind unsererseits bemüht, die Relevanz und die Ergebnisse der Konferenz eben sehr transparent auch zu kommunizieren und das eben auch anzuknüpfen an die aktuellen Debatten und Themen, ne? Also, dass wir deutlich machen, letztlich geht es nicht darum, dass da Papier beschrieben wird, sondern dass dort Entscheidungen getroffen werden, gemeinsame Maßnahmen verabredet werden, die halt eine Relevanz in der Realität haben. So. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn wir über die Konferenz und ihre Ergebnisse sprechen, dass wir das immer in Verbindung tun mit unserer Praxis, also als DAK in unserer humanitären Hilfe im Ausland, hier im Inland, dass wir erklären können, warum die Beschlüsse der Konferenz für uns hilfreich sind, warum die eine Relevanz haben, wie die umgesetzt werden und dass wir das auch ab jetzt, wo sie angenommen sind, eigentlich beginnt ja die eigentliche Arbeit in der Umsetzung, dass wir das eben auch immer mit kommunizieren. So, und da freuen wir uns, wenn es ein Interesse gibt und wir immer wieder die Gelegenheit eben auch haben, Rückbezug nehmen zu können auf die Beschlüsse der Konferenz.
Genau, das ist eine schöne Überleitung auch zu den Ergebnissen. Da werden wir nachher auch nochmal explizit drauf schauen, was denn jetzt konkret daraus folgt, was wir auch national vielleicht umsetzen müssen. Ich wollte noch eine kurze Ergänzung machen, weil du ja von der Generalversammlung auch gesprochen hast, was ja quasi so ein bisschen, ja, die Clubsitzung quasi ist, also wie so für die Föderation. Da gab es gerade eine Ausgabe von dem Podcast People in the Red West, wo eine neu gewählte Dame, nämlich Michelle Chu, die ist quasi jetzt Vorsitzende der Youth Commission und die ist da neu gewählt worden, kommt aus dem malaysischen Roten Halbmond und ich fand es ganz interessant, wie die da halt berichtet hat, was die auch für eine Perspektive drauf hat und es ist echt wirklich auch wieder beeindruckend, also was die alles schon im Roten Halbmond in dem Fall erlebt hat und wie die sich aber trotzdem auf internationaler Ebene einbringt, also auch quasi das, was wir aus unseren nationalen Strukturen kennen, dass das halt international auch stattfindet. So, dann schauen wir mal auf die Ergebnisse. Also wir haben ja schon mehrfach angedeutet, es gab also Resolutionen, da sind 5 angenommen worden, plus noch ein 6. Thema, schauen wir uns gleich an. Ich würde die mal kurz nennen und dann einfach ein paar Sachen erzählen, die mir da so aufgefallen sind. Es sind auch manchmal Fragen dabei und du kannst gerne das noch dann ergänzen, um vielleicht Dinge, die dir da besonders wichtig sind in dem Zusammenhang. Also die erste heißt Building a Universal Culture of Compliance with International Humanitarian Law. Dann gibt's eine zu Protecting Civilians and Other Protected Persons and Objects Against the Potential Human Cost of ICT Activities During Armed Conflict, also so digitale Bedrohungen. Dann gibt's eine zu Strengthening Disaster Risk Governance and Regulatory Frameworks, also das Risiko von Katastrophenvorsorge oder also Risiken für Katastrophen erkennen und da quasi auch vorbeugend handeln. Dann Enabling Local Leadership, Capacity and Delivery in Principled Humanitarian Action and Strengthening Resilience. Also die Bedeutung auch von lokaler Verantwortung und lokalem Handeln in so humanitärer Hilfe. Dann gibt's eine zu Protecting People from the Humanitarian Impacts of Extreme Climate and Weather Events, Working Together to Strengthen Anticipatory Action, also die vorbeugende Maßnahmen für eben zunehmende Extremwetterereignisse, wo ja offensichtlich auch in große Federführung und Impuls aus dem Deutschen Roten Kreuz kam. Wenn wir zu dem ersten zurückspringen, also diese eine universelle Kultur der Übereinstimmung mit humanitärem Völkerrecht, dann nur stellvertretend, weil mir das bei allen diesen Resolutionen aufgefallen ist, die Struktur ist ja immer so, da kommen irgendwie gefühlt
zwei Seiten Vorbemerkungen, in welcher Haltung die internationale Konferenz sich jetzt da dazu äußert. Und dann kommt im Prinzip eine Seite, wo die konkreten Forderungen oder die Aussage kommt. Ist das so eine typische Struktur, also vielleicht jetzt gar nicht nur von der internationalen Konferenz, sondern von allen solchen Formaten, oder ist das was Besonderes?
Nee, das ist in der Tat so ein klassischer Resolutionsaufbau, wie man ihn auch beispielsweise in der VN-Generalversammlung oder im Sicherheitsrat in den Resolutionen sieht. Ja, wir nennen das eine sind Präambelparagraphen, was am Anfang ist, und dann nachher, das sind die operativen Paragraphen. Und es ist so, wie du das beschreibst, am Anfang die Präambelparagraphen dienen dem Ziel, nochmal zu erklären, woher man kommt. Also deshalb gibt es da so oft auch Bezugnahmen auf schon alte Verpflichtungen, frühere Resolutionen und so, um gewisse Traditionen, schon vereinbarte Sprache nochmal in Erinnerung zu rufen und auch mehr als das schon auch in ihrer fortwährenden Geltung zu bekräftigen. Ja, also das macht man auch, um sicherzugehen, dass das weiterhin gilt und das eine Relevanz hat zum Beispiel. Und dann, ja, in den operativen Paragraphen sind dann die Maßnahmen, die konkreten Maßnahmen, zu denen man sich in der Resolution eigentlich verpflichtet.
Okay, das finde ich ganz spannend, weil du gerade gesagt hast, ja, worauf nehme ich Bezug, also quasi auch aus der Vergangenheit, weil ich habe mich auch gefragt, jetzt haben wir 34 internationale Konferenzen, theoretisch kann ja in jeder der 33 vorherigen was gewesen sein, wo jetzt, wenn ich jetzt sowas beschließe, wo es dann eine Art von Kontext gibt, das hat irgendjemand auf dem Schirm, oder? Wie der Zusammenhang und Historie sind ja. Und so. Also das wird ja beliebig kompliziert.
Nee, in der Tat, also es gibt einen großen Archiv, also eine große Sammlung von Resolutionen in der Bewegung und eben auch mit der Konferenz, mit den Vertragsstaaten zusammen, die also natürlich mehr oder weniger relevant für ein Thema sind. Ne? Also nicht alles ist immer für alles relevant. Das heißt, ja, man wird nicht immer alles nochmal als Referenz haben müssen, aber es ist schon so, dass bei den thematisch sehr engen man Bezug nimmt auf die entweder inhaltlich wichtigsten, das kann zum Teil auch mal eine sehr alte sein, ja, wenn es seitdem nichts Neues gab, gibt's auch mal Referenzen auf ganz alte, oder aber halt dann, sagen wir mal, die letzten Editionen von so einer Konferenz, um so gewisse Entwicklungen eben auch einfach aufzuzeigen.
Aber das heißt, es gehört für dich auch zur Vorbereitung und zur Recherche zu sagen, naja, das ist ja jetzt eben, wir fangen ja nicht bei Null an, sondern da gibt's einfach was im Vorfeld und das hast du dann im Wesentlichen für die Themen, die da verhandelt werden, auch irgendwie präsent.
Absolut. Und das ist in der Tat ein großer Teil der Arbeit, gerade auch nachher im Redaktionsausschuss, ist, dass man wissen muss, welche Sprache schon Konsens hat und was nicht. Mhm. Und manchmal ist es wirklich, also kann ich mir vorstellen, dass das gerade auch von außen sehr kleinteilig wird, ne, wirkt. Dass man sagt, man ersetzt jetzt hier das Wort X durch Y oder so. Aber der Unterschied kann genau das sein. Ja, da bin ich dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, dass man in der früheren Resolution sich halt auf das Wort X verständigt hatte, dass das schon, man weiß, dass das schon Konsens hat. Und wenn das weiterhin inhaltlich richtig ist, man gut beraten ist, weiter X zu sagen.
Ja, genau.
Ja, statt jetzt eine neue Diskussion über Y anzufangen. Wenn es einen inhaltlich begründeten Grund gibt, warum Y ganz wichtig ist, dann muss man die Diskussion führen. Dann muss man aber auch wissen, dass man in eine Diskussion geht. Das heißt, ja, es gehört auf jeden Fall zum Teil auch eher meiner Arbeit dazu, zu überblicken, was es an vereinbarten Resolutionen, an vereinbarten Sprachen, Maßnahmen und so in diesen Bereichen eben gibt.
Ich habe mich noch gefragt, ob diese Annahmen, die quasi so die Präambelparagraphen. Ich hatte für mich auch den Eindruck, das könnten eben so Dinge sein, wo man sagt, ich kann zu den quasi den konkreten dann im Anschluss nur zustimmen, wenn in der Präambel bestimmte Dinge halt geregelt sind, wo ich sage, jawohl, und in dem Kontext will ich das verstanden wissen und dann bin ich da auch dabei. Also dass das genau vielleicht ein Weg dahin ist zu sagen, okay, und wenn wir das als Präambelparagraphen nutzen, dann ist es eben konsensfähig. Und vielleicht, wenn man den nicht hätte, dann hat wieder jemand Schmerzen und würde dann widersprechen oder so.
Genau so ist das. Und das erklärt leider auch manchmal, warum das in einem wahrgenommenen Missverhältnis ist, warum es zwei Seiten Präambelparagraphen gibt und nachher eine halbe Seite operative Paragraphen. Ne? Weil eben diese Konsensbildung oft nicht immer, aber oft über die Präambelparagraphen auf passiert. Und dann sind die manchmal unverhältnismäßig viel und lang. Okay. Gut, aber wenn sie dazu beitragen, dass man am Ende die Resolution insgesamt annimmt, dann ist das vielleicht auch vertreten.
Ich kann vielleicht an der Stelle schon mal sagen, ich glaube, ich hätte wirklich, also ich habe bewundere das sehr, ich hätte einfach die Geduld wahrscheinlich nicht, um dann diese Worte zu streiten, aber das ist genau das, warum das da halt Profis braucht. Ich habe jetzt beim Lesen von dieser Resolution, hatte ich mir überlegt, naja, also zum einen, so richtig neue Dinge stehen da eigentlich gar nicht drin, sondern wenn man humanitäres Völkerrecht so grob verstanden hat, dann würde man sagen, ja, genau, so haben wir das mal vereinbart und das ist ja quasi weltweit Konsens, 196 Vertragsstaaten, sind sich alle einig, alles super. Also sprich, sowas Neues ist da eigentlich nicht drin, oder?
So kann man das lesen. Ja, das ist eine mögliche Lesart. Ich würde gerne noch eine andere Lesart anbieten wollen. Und das ist, dass man sich vergewissern muss, dass ja, es so ist, dass 196 Vertragsstaaten sich verpflichtet haben, sich ans humanitäre Völkerrecht zu halten. Aber wir im Moment, wir sprachen anfangs drüber, ja genau sehen, dass die tatsächliche Einhaltung und Umsetzung eine wirkliche Herausforderung ist. Das heißt, ein Mehrwert der Resolution ist, dass es in diesen geopolitisch wirklich höchst herausfordernden Zeiten gelungen ist, in dem Forum, was dafür eigentlich gemacht ist, ne? Es gibt ja sonst keine Vertragsstaatenkonferenz der Genfer Abkommen, sondern eben in diesem Forum internationale Konferenz, es gelungen ist, wieder alle an einen Tisch zu bringen und sich im Jubiläumsjahr 75 Jahre Genfer Abkommen nochmal zu verpflichten, dass das weiterhin so gilt.
Ja.
Und dass das weiterhin was ist, woran sie gebunden sind und gebunden sein wollen. So, das ist als solches, hat das einen Wert, der natürlich nicht reicht, aber der als Grundlage unerlässlich ist.
Absolut.
Für eben alles Weitere. Und die Maßnahmen, die dann aufgegriffen sind in der Resolution, nehmen Bezug auch auf die Resolution von vor 4 Jahren zu dem Thema, die zur nationalen Umsetzung des humanitären Völkerrechts speziell war und greifen auch da nochmal die Aspekte auf, wo auch jetzt nochmal speziell Handlungsbedarf gesehen wird. Ne? Also, dass wir bei Ausbildung, bei Verbreitungsarbeit, bei der Arbeit nationaler HVR-Kommission wirklich sehen, dass das was bringt und dass wir uns gemeinsam, die Staaten und die Bewegung in der Unterstützung davon verpflichten, uns dafür noch mehr und stärker einzusetzen.
Ja, genau. Was ich mir überlegt habe, ist ja, also das ist so ein bisschen wie bei der Organspende. Also man fragt ja, wie wichtig ist eine Organspende und würde ich denn gerne eins bekommen wollen? Das sind schon sehr viele. Ja, wie viele sind denn bereit, Organe zu spenden? Ja, da wird es dann schon ein bisschen weniger. Und da ist ja genau das Gleiche. Also ich würde auch sagen, das ist ein Wert, wenn sich alle nochmal in Erinnerung rufen, worauf haben wir uns schon mal committed? Und auch wenn es möglicherweise im Alltag ja schon mal den Eindruck gewinnen kann, dass eben immer wieder schwere Verletzungen des humanitären Völkerrechts gibt. Aber das bedeutet ja eigentlich konkret, es haben jetzt alle, die da waren, haben jetzt im Prinzip im Konsens diese Resolution angenommen, auch wenn es ja möglicherweise Vertragsstaaten gibt, die Teile davon im Alltag eben verletzen. Also das heißt, die Diskrepanz, die muss ja zu spüren sein da im Raum. Aber das heißt, die können sich dann trotzdem darauf committen und quasi die das verletzen, das sind immer die anderen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Naja, dann ist es dann auch einfach Teil der Arbeit, die wir als Rotkreuz, Rothalbmond-Bewegung ja auch leisten, genau dann in einem Dialog mit diesen Parteien zu sein, zu verstehen, warum sie glauben, dass sie im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht sind oder wie sie es rechtfertigen, ne, wenn sie es nicht sind, und sich mit ihnen aber auch vor allen Dingen konkret darüber zu verständigen, was es denn an hilfreichen Schritten geben könnte, um sie mehr zu einer Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu bringen. So, das ist dann eine Arbeit, die basierend auf den Resolutionen, aber auch über die Resolutionen hinaus dann in der täglichen Arbeit ja auch passiert.
Okay, also das heißt, das ist ein Element, was man eben dann immer wieder bemühen muss, um tatsächlich zu einer besseren Einhaltung zu kommen, weil das war ja auch quasi das Fazit von dem Report, dass es vor allem halt an der Umsetzung und Durchsetzung dann auch fehlt.
Genau. Also da stellen die Resolutionen dann letztlich auch ein Tool dar, ne? Also ja, das machen zu können.
Okay, was mir aufgefallen ist, ist, dass da drin steht, und das steht in mehreren drin, insbesondere gleich der zum Digitalen, aber dann auch später, dass betont wird, dass unterschiedliche Personengruppen, unterschiedlich jetzt in dem Fall von bewaffneten Konflikten, aber das gilt dann nachher auch für Katastrophen und so, unterschiedlich betroffen sein können und dass deswegen jetzt in dem Beispiel bei der Anwendung vom humanitären Völkerrecht berücksichtigt werden muss, dass eben diese Unterschiede gibt, um einen guten Schutz für alle sicherzustellen. Welche Rolle spielt denn die Betonung von Inklusion im humanitären Völkerrecht? Oder ist das was Neues? Oder also das, ich fand's, mir ist aufgefallen.
Mhm. Ja, ist eine Erkenntnis, die sich auch gerade halt aus den operativen Erfahrungen der Bewegung ableitet, ne? Dass wir sehen in den bewaffneten Konflikten, aber auch in Naturkatastrophen und sonstigen Krisen, eben genau, dass es einen Unterschied macht im Erleben von Menschen, je nachdem, ob sie also einfach aufgrund verschiedenen Faktoren anders betroffen sind von solchen Situationen. Dadurch einmal eine andere Art von Unterstützung und Schutz, also Assistance and Protection genießen müssen, ja, also andere Bedarfe haben. Und aber gleichzeitig wir halt eben auch schauen müssen, dass in den rechtlichen Regulierungen und Rahmenbedingungen, die wir halt für diese Situationen erlassen oder nachschärfen, wir dem auch Rechnung zollen und das eben aufgreifen und sagen, wenn ihr ein Handbuch herausgebt oder wenn ihr Anweisungen herausgebt zum Umgang eurer Soldaten in Situation XY, dann muss da drinstehen, dass es einen Unterschied macht, wer euch gegenübersteht und dass das die und die Konsequenz eben hat. So. Und das ist schon, also für mich schon auch ein Beispiel, wie eben genau abgeleitet aus unserer operativen Praxis als Bewegung, das hilfreichen Eingang findet, in dann eben auch solche Resolutionstexte, wissend um die politischen Schwierigkeiten, die damit eben auch verbunden sind international.
Okay. Die zweite war ja zu Protecting Civilians and Other Protected Persons and Objects Against Potential Human Cost of ICT Activities During Armed Conflict. Da geht es ja tatsächlich um digitale Aspekte von bewaffneten Konflikten, und ansonsten finde ich, hat es eine relativ große Parallelität zu dieser ersten Resolution. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass da beschrieben wird, nicht nur, dass es halt Risiken gibt, wenn eben jetzt auch in bewaffneten Konflikten digitale Technologien eingesetzt werden, sondern dass digitale Technologie eben aber auch Chancen hat und auch ganz wichtiger Kernbestandteil ist von humanitärer Hilfe. Also dass humanitäre Hilfe im Prinzip ohne digitale Werkzeuge gar nicht möglich ist. Und dass deswegen aber besonders wichtig ist, auch zum Beispiel digitale Werkzeuge von humanitärer Hilfe zu schützen. Und ich fand es spannend, weil wir doch auch erlebt haben, also dass auch digitale Angriffe schon gab auf humanitäre Hilfe und Komponenten auch der Bewegung. Nämlich zum Beispiel, ich kann mich erinnern, da gab es irgendwie ein Datenvorfall von dieser Restoring Family Links Datenbank, also wo wir versuchen, international Schicksale zu klären und Menschen, die sich quasi suchen und verloren haben in bewaffneten Konflikten, auch wieder zusammenzubringen. Wie problematisch ist sowas? Also überhaupt digitale Werkzeuge in bewaffneten Konflikten, aber auch wenn quasi humanitäre Hilfe oder digitale Werkzeuge von humanitärer Hilfe angegriffen werden?
Mhm. Ja, genau diese Wechselwirkung war wichtig für die Resolution, eben auch deutlich zu machen, nicht alles, was digital ist, ist schlecht, ne, sondern genau, wie du schreibst, auch wir als humanitäre Akteure profitieren von Digitalisierung und nutzen IKT, also Informationskommunikationstechnologien, und sind darauf angewiesen. Ja. Das war einmal sozusagen für das Narrativ rund um die Resolution schon mal wichtig, ne, dass man nicht von Anfang an nur über Risiken, Bedrohungen und so weiter spricht, sondern wirklich auch die Chancen, die das auch für humanitäre Akteure bietet, betont. Aber genau damit verbunden, dann eben auch die Vulnerabilitäten aufzuzeigen und zu sagen, wenn wir auch als humanitäre und medizinische Akteure, um die geht's ja genauso, zunehmend eben auch das nutzen und das nutzen wollen, um unsere Hilfe eben auch effektiv und effizient zu machen, dann sind wir natürlich dann nochmal anders angreifbar und vulnerabel. Und dann müssen wir uns darauf verlassen, dass wir gemeinsam mit den Vertragsstaaten, aber auch mit sonstigen Konfliktparteien uns darauf verständigen können, dass das humanitäre Völkerrecht anwendbar ist, digital wie analog. Darum geht's. Ja? Also die, die analog geschützt sind in ihrer Arbeit, müssen das eben auch letztlich digital sein und müssen gegen Angriffe, wie du sie eben beschrieben hast, gegen die CTA eben letztlich auch ja, sicherstellen können, dass sie in diesem digitalen Raum eben auch operieren können. Für die Resolution, die nicht einfach zu verhandeln war, ist, glaube ich, wirklich als ein hilfreiches Ergebnis, dass sie erstmal diese Grundaussage in einem breiten Konsens mitträgt, dass das humanitäre Völkerrecht auf IKT-Aktivitäten in bewaffneten Konflikten anwendbar ist und wir dann eben mit dieser besonderen Perspektive der Internationalen Konferenz auf humanitäre und medizinische Akteure es geschafft haben, eben auch die Grundprinzipien, die diese Akteure eben schützen, da jetzt auch einmal in der Resolution zu verankern, gleichzeitig aber auch zu erkennen geben, dass es weiterhin einen Bedarf gibt und Staaten einen Bedarf sehen, sich weiter darüber zu verständigen, wie genau die Grundsätze des humanitären Völkerrechts auf die Nutzung von IKT in bewaffneten Konflikten anwendbar sind. Also da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen würden, Definition, militärisches Ziel, ziviles Objekt, Exzessverbot, Vorsichtsmaßnahmen, das bedeutet digital das und das und das und das, sondern das ist eben noch ein Verhandlungsprozess und das ist für die Resolution hilfreich, dass sie das eben auch zu erkennen gibt, dass da noch Arbeit zu tun ist.
Okay, das wäre ja so eine Grunderkenntnis, dass ja quasi das humanitäre Völkerrecht immer quasi der Entwicklung der ja, Kriegs- oder Waffentechnik hinterherläuft und die genau gleiche Diskussion hat man jetzt eben bei so digitalen Aspekten, also sprich, ist das eigentlich alles schon geregelt und man muss sich nur in Anführungszeichen darauf verständigen, wie verstehen wir das im digitalen Raum oder bräuchte es irgendeine Art von Weiterentwicklung, also was auch immer, wie das ausschauen würde, wo man sagt, okay, und da regeln wir explizit so Themen der digitalen Kriegsführung. Beides ist ja denkbar und wahrscheinlich ist es aber trotzdem viel, viel schwerer, jetzt quasi da was Neues, irgendeine neue Art von Vereinbarung zu schaffen, als eben zu interpretieren, zu sagen, naja, klar gab es das noch nicht, als das vereinbart worden ist, aber das bedeutet im Digitalen Folgendes. Kann man das so sagen?
Genau, und da ist genau in diesem Abgleich, was reicht, was brauchen wir neu, ist noch viel Arbeit zu machen. So ein Bereich, den man schon aufzeigen kann, ist eine Arbeit, die das IKRK seit einigen Jahren macht, gemeinsam mit auch nationalen Gesellschaften und dann aber auch externen Experten in dem Bereich, ist die Frage nach einem digitalen Emblem. Also zu schauen, wie könnte denn im digitalen Raum das, was wir als sonst als physisches Emblem haben, eben übertragen werden, um das kennbar zu machen, was analog geschützt ist, eben auch in dem digitalen Kontext. Das wäre so ein neuer Ansatz beispielsweise, der sich als hilfreich herausstellen könnte, aber auch da ist noch weitere Konsultationen und Gespräche brauchen wird, um da zu Einigung zu
kommen. Genau, also da ist ja die Diskussion so, dass man sagt, die Schutzzeichen, die es eben im Analogen gibt, also ein rotes Kreuz, ein roter Halbmond, ein roter Kristall, wie sieht denn sowas aus im Digitalen, damit man eben bei digitalen Angriffen möglicherweise merkt, oh, da ist aber was, das darf ich nicht angreifen. Das wäre ja die Idee von diesem digitalen Schutzzeichen, richtig?
Mhm, genau.
Wo steht da die Diskussion oder gibt es da konkrete Erfolge schon oder kann man das nicht sagen, sondern es ist eher erst so ein ja, Anfangsdiskussionsprozess?
Ja, wir haben jetzt, also in der Resolution, die du ansprachst, ist es jetzt verankert in einem zur Kenntnis nehmen der Arbeit. Ja, also sozusagen das relativ neutral jetzt erstmal, dass die Arbeit eben stattfindet und fortgeführt werden wird.
Okay. Über die nächsten beiden würde ich eher ein Stück drüber weggehen, also Strengthening Disaster Risk Governance and Regulatory Frameworks. Aber da geht es auch wieder im Fokus auf besonders vulnerable Gruppen und eben auch die vorbeugende Beschäftigung mit Risiken für Katastrophen. Und in dem Enabling Local Leadership habe ich den Eindruck, dreht sich viel auch um die nationalen Gesellschaften oder andere Organisationen, die aber eben konkret und lokal Hilfe leisten und welche Voraussetzungen die brauchen, um vor Ort halt gut helfen zu können. Und dann könnten wir aber einen Fokus legen nochmal auf das Thema Protecting People from the Humanitarian Impacts of Extreme Climate and Weather Events, Working Together to Strengthen Anticipatory Action. Also einmal Fokus auf zunehmende Extremwetterereignisse, würde ich sagen, die bedingt sind durch den Klimawandel und dann den Fokus eben auf vorbeugende Maßnahmen. Und weil er eben offensichtlich das DRK und die Bundesrepublik da ein Stück einen Impuls auch inhaltlich gesetzt haben. Magst du das mal ein Stück beschreiben, worum es da geht? Mhm.
Genau, es ist ein Arbeitsansatz, der eben entwickelt wurde, um letztlich wegzukommen von Reaktion zu eben Antizipation. Ne? Also zu sagen, da wo wir wissen, dass es eben Klima- und Extremwetterereignisse geben wird, haben wir einen zeitlichen Handlungsspielraum, wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten sind, der es uns schon mal erlaubt, tätig zu werden, um die schlimmsten Auswirkungen von diesen Ereignissen zu mildern, ja, oder wenn möglich sogar ganz, ausschließen zu können, so. Und das ist ein Ansatz, bei dem es viel operative Erfahrung eben gibt und wo wir es hilfreich fanden, den zu skalieren und eben nicht nur innerhalb der Bewegung und mit anderen humanitären Akteuren eben weiter fortzuführen, sondern jetzt eben die internationale Konferenz als eben das Forum, wo als globales Forum die verschiedenen Stakeholder zusammenkommen, eben zu nutzen, um eine gemeinsame Vision davon zu entwickeln, wie die Vertragsstaaten und die Bewegungen enger zusammenarbeiten können, um solche vorausschauenden Maßnahmen zu verstärken. Es gibt auch da sieht man in den Präambelparagraphen schon verschiedene regionale Initiativen, globale Initiativen zu dem Thema, aber die internationale Konferenz war jetzt wirklich ein passendes Forum, um diese Initiative zu verankern. Wir sprachen ja vorhin darüber, dass das Oberthema, der Titel der Konferenz war Navigate Uncertainty, Strengthen Humanity. Und für uns ist genau dieser Ansatz der vorausschauenden humanitären Hilfe eins der besten Tools, um Unsicherheit zu navigieren, ne? Navigate Uncertainty, weil es einfach ein sehr praktischer Ansatz ist, um Maßnahmen zu ergreifen.
Okay, aber das heißt, man hat wieder wahrscheinlich einen Fokus auf besonders vulnerable Gruppen und versucht halt quasi im Vorfeld Maßnahmen zu treffen, damit sie dann bei Eintritt von irgendwelchen Katastrophen halt weniger betroffen sind, würde ich mir so vorstellen, oder?
Richtig, genau.
Gibt es da konkrete Beispiele oder wie kann sowas ausschauen?
Genau, also da können die Kollegen aus unseren Operationen wesentlich detaillierter noch einzelne Beispiele nennen, aber wir sehen jetzt zum Beispiel bei Überschwemmungen oder so, ne, dass wenn absehbar ist, dass bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, dass es möglich ist, Maßnahmen zu ergreifen, bevor bestimmte Flüsse komplett über die Ufer treten oder so. Ne?
Was heißt denn sowas wie entweder halt tatsächlich Deichsicherungsmaßnahmen oder irgend sowas oder halt Warnungen zu sagen, hey,
Warnungen, genau, Evakuierungen, ja. Konkrete Unterstützungsleistungen, die man eben schon verteilen leisten kann, ob jetzt Barmittel oder andere Mittel. Das sind ja Dinge, die man, wenn man weiß, ne, genau wie sie diesen Zeitrahmen nutzend, den man nutzen kann, um eben schon mal vorausschauend zu handeln.
Ja, genau. Und ich hatte auch den Eindruck, dass da tatsächlich ganz viel auch wieder Digitalfragen, nämlich so datenbasiertes, vorausschauendes Handeln eine große Rolle spielt. Ist das so? Also kann man eben vielleicht heute auch bestimmte Dinge jetzt gerade an dem Beispiel, ich kann es halt vielleicht besser vorhersagen, weil ich halt entsprechende Datengrundlage und Modelle habe, wo ich das rechnen kann und dann kann ich dadurch halt auch gezielter die Leute vorbereiten und dann schon handeln. So.
Mhm. Ja, in der Tat. Also das ist ein Beispiel, wo technologischer Fortschritt sicherlich ganz entscheidend dazu beiträgt, dass wir in der Lage sind, früher und besser zu reagieren. Mhm.
Du hast es gerade schon angedeutet, weil eben es da sicherlich auch andere Fachleute gibt, die das noch besser erklären können. Ich habe mich auch gefragt, jetzt bei einem Beispiel dieser 5 Resolutionen, also du musst ja eben wahrscheinlich eben gerade nicht Expertin für alle die Themen sein, sondern das ist wahrscheinlich ein bisschen in der Delegation verteilt, könnte ich mir vorstellen. Und dann, also A, ist es so und B, bist du dann die Expertin im Wesentlichen fürs humanitäre Völkerrecht oder bist du da breiter unterwegs?
Naja, also sozusagen, du merkst ja, so ein Grundverständnis von den Themen, von allen behandelten Themen braucht man in jedem Fall, ne? Und man muss dann vor allen Dingen wissen, wie wir das vorhin sagten, was inhaltlich gewünscht ist, was sprachlich konsensual möglich ist, so, was politisch im Moment machbar ist. Das sind so verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen müssen und wo man Bescheid wissen muss, um nachher effektiv verhandeln zu können. So, das kommt dann hinzu, dass man natürlich auch neben dem inhaltlichen Wissen um diese Dinge auch handwerklich damit umgehen muss, können muss, bestimmte Blockaden aufzulösen, einfach in der Verhandlungstechnik zu wissen, wie verhandelt wird, was es für Möglichkeiten gibt, Positionen einzubringen, formell, informell, in welchen Konstellationen, direkt oder über Bande. Das sind alles so Dinge, die natürlich dazugehören, um ja am Ende sich da erfolgreich positionieren.
Okay, das heißt, du bist auch der Filter zwischen den Expertinnen und Experten und dem, was dann quasi vielleicht auch machbar ist, und musst dann vielleicht das eine oder andere so formulieren helfen oder auch einschätzen, dass das halt nicht verbrannt wird oder dass das halt zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Formulierung kommt. So.
Also Filter wäre nicht der Begriff, den ich wählen würde, aber sagen wir beratend an der Seite, um zu gucken, was ist inhaltlich machbar, was ist politisch machbar, was ist sprachlich machbar. Das sind schon verschiedene Dinge, die man miteinander abgleichen muss, um gemeinsam zu einem guten Ergebnis zu kommen.
Ja. Vielleicht ist dann Übersetzerin das Wort oder so. Vermittlerin. Wie hast du das gelernt? Ist das vor allem Erfahrung oder ist das noch was anderes? Oder ist das einfach Talent auch?
Oh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, viel ist schon Erfahrung. Also je mehr man solche Situationen miterlebt hat, analysiert man ja auch für sich, kommt zu gewissen Ergebnissen, was man jetzt als erfolgreich wahrgenommen hat und was nicht, ne? Wo man beobachtet hat, was jetzt gerade ein guter Ansatz war und was vielleicht eher Positionen verhärtet hat oder nicht sonderlich hilfreich war. Das kriegt man aus Erfahrung in der Beobachtung. Dann kriegt man es natürlich über Erfahrung im selber Tun. Also wenn man eben dann in einer Position ist, sowas nicht nur zu beobachten, sondern halt eben auch aktiv irgendwie zu begleiten und mitzugestalten, macht man natürlich nochmal andere Erfahrungen, ne, dass Dinge klappen oder halt auch mal nicht. Und ja, wahrscheinlich gehört auch genau irgendwie so ein gewisser Grad in der Mischung irgendwie auch an eine Intuition zu haben für Dinge. Ja, also man muss, glaube ich, eine gute Auffassungsgabe haben, man muss in der Lage sein, unterschiedliche Positionen zu hören und mitzubekommen, was einem eigentlich ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin gerade sagt. Da wird ja zum Teil wahnsinnig verklausuliert auch gesprochen, ne? Also so sehr diplomatisch und sehr indirekt und wo manchmal wirklich dechiffriert werden muss, was ist der eigentliche Inhalt der Aussage? Also um was geht's hier? Was sind die eigentlichen Anliegen, die damit kommuniziert werden? Und was können wir tun, um diese Anliegen aufzugreifen oder nicht? Das ist schon was, wo man, glaube ich, eine gewisse Offenheit, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit irgendwie braucht, um solche Informationen aufnehmen und verarbeiten zu können. Ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung an Dingen.
Das waren jetzt die fünf, sagen wir mal, inhaltlichen Resolutionen. Und dann gab es ja noch ein sechstes, nämlich das nennt sich Implementation of the Memorandum of Understanding on Operational Arrangements dated 28 November 2005 between Magen David Adom in Israel and the Palestine Red Crescent Society. Also ich verstehe das so, es gibt von 2005 ein Memorandum of Understanding, wo so die Zusammenarbeitsbeziehung zwischen der israelischen nationalen Gesellschaft, also Magen David Adom, und eben dem palästinensischen Roten Halbmond irgendwie eigentlich geregelt sind, aber so richtig vollständig umgesetzt ist es nicht und deswegen wird das regelmäßig besprochen. Ist das so?
Genau so ist der Ansatz. Und das wird, und das ist wichtig, in erster Linie zwischen den beiden betroffenen nationalen Gesellschaften besprochen. Also die Föderation und das IKRK unterstützen den Prozess, in dem Fall, indem sie einen Vermittler, Mediator, Special Envoy benannt haben, der die beiden nationalen Gesellschaften in ihrem Prozess miteinander begleitet und unterstützt hat. Aber der Prozess ist in erster Linie einer zwischen den beiden nationalen Gesellschaften und es ist auch wichtig, dass das so gesehen und respektiert wird. Ne? Das heißt, die beiden müssen miteinander vereinbaren, wie sie kommunizieren, wie sie miteinander kooperieren und werden dabei eben von der Bewegung in Form von dieser Person eben unterstützt. Und haben da jetzt in der letzten Zeit unter wirklich ja politisch höchst schwierigen Bedingungen es geschafft, ja, in einem guten Prozess miteinander zu sein und in der Kommunikation eben auch miteinander zu sein, um da die ein oder andere Frage zu klären. Der Bewegung wird beim Delegiertenrat dann eben genau immer so ein Fortschrittsbericht von dieser Person vorgelegt, die einmal berichtet, was es alles an Austausch, Kontakten und so weiter gibt. Und der Delegiertenrat hat die Resolution eben auch im Konsens so angenommen, mit eben der Ermutigung, dass die beiden nationalen Gesellschaften ihre Kommunikation so weiter fortführen und zusammenarbeiten, um die noch offenen Fragen zu klären und jeweils natürlich auch mit den betroffenen Behörden zusammenarbeiten und sich dafür einsetzen, dass die Fragen geklärt werden können. Die Besonderheit ist, und ein letzter Satz dazu, ist dann, dass der internationalen Konferenz das einmal vorgelegt wird, damit die den Bericht auch zur Kenntnis nimmt und billigt. Das Ganze geht nämlich zurück auf damals 2005, den Prozess, der zwischen den beiden Gesellschaften verabredet wurde, um die zeitgleich also in die Bewegung einerseits aufnehmen zu können im Zuge des dritten Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen, was das Zeichen, den Kristall eben auch angeht. Deshalb ist es auch mit der internationalen Konferenz verknüpft, soll dort aber eben entsprechend zur Kenntnis genommen, gebilligt werden. Und wichtig ist die eigentliche Arbeit und Verantwortung, tragen die beiden nationalen Gesellschaften, werden da unterstützt, soweit es hilfreich und möglich ist.
Genau, jetzt hast du das schon beschrieben, also es ist mir auch aufgefallen, das ist eine Resolution eigentlich des Delegiertenrats und die wird von der internationalen Konferenz nur zur Kenntnis genommen und quasi übernommen oder bestätigt. Und genau diese Vereinbarung aus 2005, die im Kontext des dritten Zusatzprotokolls stand, ist ja insofern spannend. Also beide nationalen Gesellschaften sind dann von der Bewegung irgendwie anerkannt worden. Aber das ist ja insofern heikel, weil insbesondere die Staatlichkeit Palästinas nicht allgemein Konsens ist. Aber es gibt eben zwei nationale Gesellschaften. Einmal eben den palästinensischen Roten Halbmond und Magen David Adom. Das ist ja irgendwie schon auch was Besonderes. Wie wichtig ist es denn, dass in dem bewaffneten Konflikt die beiden nationalen Gesellschaften eng im Dialog bleiben?
Ja, sehr wichtig. Und es ist bei allen bewaffneten Konflikten so, dass wir uns wirklich wünschen und dafür einsetzen, dass die jeweils betroffenen nationalen Gesellschaften miteinander im Gespräch bleiben können, um ihre Perspektiven, ihre operationellen Realitäten miteinander austauschen zu können. Aber das ist natürlich in jedem Einzelfall anders und in jedem Einzelfall nochmal anders herausfordernd.
Mhm. Gibt's jetzt inhaltlich oder zu den Resolutionen noch irgendwas, wo du sagst, das müssten wir auf jeden Fall heute besprochen haben, sonst wäre es eine unvollständige Folge?
Nee, ich glaube, wir haben einen guten Überblick über die Resolutionen als sagen wir mal, Hauptergebnis der Konferenz einmal gegeben. Wichtig ist, und einfach nur noch einmal zu ergänzen, insofern es noch nicht bekannt ist, dass es zusätzlich zu den Resolutionen ja diese Selbstverpflichtungserklärungen oder auch Pledges genannt gibt, die nochmal spezifizieren, was in den Resolutionen drinsteht und nochmal konkreter machen, was das auf nationaler oder regionaler Ebene bedeuten kann. Also zum Beispiel, wir sprachen vorhin über die HVR-Resolution. In den operativen Paragraphen steht was über Notwendigkeit der nationalen Umsetzung. Das ist ein Beispiel, wo jetzt eben verschiedene nationale Gesellschaften und Staaten Selbstverpflichtungseinklärungen eingegangen sind, um zu spezifizieren, was das für ihren konkreten Kontext bedeutet. Und das haben wir auch als DAK gemeinsam mit der Bundesregierung getan. Das heißt, es gibt zu der Resolution, die Resolution begleitend, eben einen Pledge, eine Selbstverpflichtungserklärung zur Stärkung der nationalen Umsetzung des HVR, in dem sich die beiden Pledge-Partner, DAK und Bundesregierung, verpflichten, bis 2028 drei Dinge zu tun, die auf nationaler Ebene hilfreich sind, nämlich einmal eine neue Auflage von dem nationalen Implementierungsbericht zu erstellen und dann den Prozess einzuleiten, um das Militärhandbuch zu überarbeiten und aktualisieren und auch um die Dokumentensammlung zum humanitären Völkerrecht, die ja in zweisprachig Deutsch-Englisch als Grundlagenwerk vorhanden ist, eben auch nochmal zu überarbeiten und aktualisieren. Es sind dann konkrete Ergebnisse und Produkte, die hilfreich sind eben in der Verbreitungsarbeit und in der nationalen Umsetzung in Ergänzung zu der Resolution.
Also schon mal ein Beispiel für, was passiert denn jetzt konkret in einem Vertragsstaat oder mit zusammen mit der nationalen Gesellschaft. Und das heißt, da arbeitet ihr halt dann jetzt weiter dran.
Genau.
So, ich habe gelesen, dass auf der internationalen Konferenz auch gewählt wurde. Und ich meine eigentlich, es wären Mitglieder der ständigen Kommission gewählt worden. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die ständige Kommission hat die Aufgabe zwischen den internationalen Konferenzen, die ja alle 4 Jahre stattfinden, also einmal jeweils die neue nächste Konferenz vorzubereiten, also die nicht praktisch, sondern auch inhaltlich, ne, sondern zu schauen, genau eben in der Entwicklung der Konzeptnote, was sind die Themen, wo ist Konsens, wo entwickelt sich das hin, also wirklich zwischen den beiden Konferenzen sich für die Themen und Belange da einzusetzen. Sie hat aber auch darüber hinaus eine wichtige Funktion, was so den Zusammenhalt und das Zusammenwirken in der Bewegung angeht. Weil die setzt sich ja zusammen aus Vertretenden von 5 nationalen Gesellschaften. Also die Menschen werden in persönlicher Eigenschaft gewählt, kommen aber aus 5 nationalen Gesellschaften. Und dann sind ex officio, also von Amts wegen, noch 2 Vertreter von IKRK und 2 Vertreter von Föderationen dabei. Das heißt, das ist eigentlich dann so zwischen den internationalen Konferenzen das Gremium, wo halt die Bewegung als solche abgebildet ist und die eine ganz wichtige und hilfreiche Rolle spielen in allen Fragen, wo es wirklich dann um bewegungsweite Diskussionen, Themen, Anliegen geht.
Okay, und dann vielleicht nur noch einmal kurz zurückgesprungen, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast ja von den Pledges gesprochen, die quasi eher so freiwillige Selbstverpflichtungen sind. Aber das heißt andersrum, die Resolutionen, die ja quasi im Konsens angenommen worden sind, die sind verbindlich für die Vertragsstaaten und für die nationalen Gesellschaften.
Ja, völkerrechtlich nicht streng verbindlich, sondern als Ergebnis eines Verhandlungsprozesses mit Maßnahmen verbindlich, zu denen man sich gemeinsam verständigt hat und zu deren Umsetzung man sich gemeinsam verständigt hat und auch gesagt hat, dass man dann darüber berichten möchte, wie man das getan hat, in dem Sinne verbindlich.
Gut, jetzt interessiert uns natürlich auch irgendwie deine persönliche Perspektive auf die internationale Konferenz. Und als erstes die Frage, welchen Stellenwert hat denn diese internationale Konferenz in deinen Aufgaben insgesamt?
Ja, also die Gremiensitzungen insgesamt spielen eine wichtige Rolle in meiner Arbeit, weil sie einfach immer der Anlass sind, wo bestimmte Prozesse hinlaufen, ne? Also es geht oftmals, natürlich geht's um die 10 Tage, 2 Wochen in Genf. Aber wie ich das vorhin beschrieben habe, diese Prozesse laufen ja 1 Jahr, 1,5, 2 Jahre vorher schon. So. Und das ist der wichtige Teil der Arbeit, dass wir als DRK uns in diese Prozesse einbringen und, die jeweilige Vorbereitung von diesen Sitzungen, Generalversammlung, Delegierte und internationale Konferenz eben gut vorbereiten. So. Das ist schon, ein wichtiger Teil meiner Arbeit.
Und deine wievielte internationale Konferenz war das?
Fürs DRK die 3. Also ich bin jetzt seit 13 Jahren hier tätig und alle 4 Jahre jetzt, die war mit 5 Jahre Abstand wegen Covid. Genau, das war jetzt die 3., bei der ich fürs DRK war.
Das heißt aber, da klingt durch, davor halt eben dann in deiner Rolle beim IKRK?
Ja, aber nicht vor Ort.
Ah, okay. Sondern in der Vorbereitung oder Backoffice oder, okay. Wie viel Zeit, wie viel Schweiß und wie viel Herz hast du denn in die 34. internationale Konferenz gesteckt?
Ja, also mir ist es ein wirkliches Anliegen und dass diese Konferenzen in ihrer Relevanz gesehen werden und sehr, sehr sorgsam mit ihm umgegangen wird, weil ich glaube, dass wir da wirklich was ganz Besonderes haben, auf das wir gut aufpassen müssen. Und das ein Forum ist, was es sonst so nicht nochmal gibt. Und wir haben das jetzt gerade in diesem Jahr wirklich gemerkt, dass es dass es wichtig ist, dass es diesen Ort gibt, wo die Staaten zusammenkommen, aber wo sie zusammenkommen eben mit den lokalen nationalen Gesellschaften, Föderationen und IKRK mit ihren jeweiligen Erfahrungen und Expertisen, um gemeinsam wirklich zu den humanitären Fragen zu sprechen. Und das, ich kann es nur nochmal betonen, wirklich unter Achtung der Grundsätze. Das ist eine ganz besondere Situation. Und da müssen wir gut drauf aufpassen, dass uns dieser Ort erhalten bleibt, weil ich glaube, dass wir ihn künftig sogar noch mehr brauchen werden als jetzt. Und deshalb, ja, setze ich mich sehr dafür ein, dass diese Konferenz ihren Beitrag leisten kann und wir das Beste draus machen, was wir jeweils dazu beitragen können.
Mhm. Wie gehst du denn damit um, dass im Konsens nur kleine Schritte möglich sind?
Für mich ist es einfach die Realität. Also ich hadere da nicht so mit, weil ich glaube, dass nachhaltiger Fortschritt wahrscheinlich wirklich genau über so einen Step-by-Step-Ansatz erfolgt. Klar, es kann immer mal eine große Revolution geben, die auf einmal alles verändert. Aber ich würde denken, so grundsätzlich ist Veränderung schon oft ein Prozess, der sich so nach und nach herausbildet, weil er dann einfach nachhaltiger und langfristiger von allen mitgetragen wird. Das heißt, ja, manchmal mag es vielleicht kleinteilig erscheinen, sich über bestimmte Formulierungen Gedanken zu machen und miteinander zu ringen, ob es jetzt so oder so irgendwie besser ist. Aber am Ende, wenn eine Lösung da ist, von der alle sagen, ja, ist nicht so, wie ich sie mir ganz alleine ausgedacht hätte, ja, also wenn ich mich alleine hingesetzt hätte und mit einem Zettel und einem Stift oder einem Tablet oder wie auch immer man das macht und losgeschrieben hätte, wäre es ein anderes Ergebnis. Aber ich kann mit dem Ergebnis, so wie wir jetzt gemeinsam dazugekommen sind, irgendwie gut leben. So, und das bedeutet Konsens. Ich muss es nicht alles toll finden, aber ich muss es mittragen können und ich muss glauben, dass es irgendwie so okay ist. Und dann hat man ein Ergebnis, ja, wo letztlich auch alle dann irgendwie dahinter stehen und was am Ende wahrscheinlich die größere Wirkung hat.
Gab es jetzt auf der internationalen Konferenz irgendeinen Moment, der dich besonders fasziniert hat oder berührt oder enttäuscht?
Ja, es ist schon so, ich meine, ihr habt es ja vorhin so ein, zwei Mal gefragt und angesprochen, natürlich ist viel Vorbereitung, viel Stress und man geht dann da irgendwie auch schon auch ein bisschen angespannt rein, ne, weil man irgendwie auch nicht weiß, wie wird das alles und klappt das so, wie wir uns das vorgestellt haben und so, und ist schon eine Anspannung. Und dann ist es schon auch so, dass in dem Moment, wo man dann in so einer Eröffnungszeremonie sitzt, wo es dann halt, ne, dunkel und ruhig wird und das irgendwie anfängt und man irgendwie merkt, so, okay, jetzt sind alle hier zusammen und es sind alle in einem Raum und jetzt lasst uns das irgendwie nutzen, um miteinander zu sprechen, miteinander zu verhandeln und zu gucken, dass wir hier zu Ergebnissen kommen. Den empfinde ich immer als besonders. Gerade wenn dann auch die Kolleginnen und Kollegen aus den Jugendverbänden sind es meistens, die dann nochmal die Grundsätze vortragen. Das ist immer nochmal eindrücklich. Und ich muss auch sagen, natürlich jetzt auch immer nochmal in dem Moment, wo dann daran erinnert wird, an die, in diesem Fall 75 Kolleginnen und Kollegen aus der Bewegung, die seit 2020 ihr Leben verloren haben, während sie für die Bewegung tätig waren. Das sind schon Momente, wo man ja so zusammenkommt und sich sehr bewusst ist, was man da eigentlich gerade macht und unter was für einem hohen Einsatz Kolleginnen und Kollegen von uns jeden Tag ihre Arbeit machen und dass wir ja sehr sorgsam damit umgehen müssen, dass wir die Gelegenheiten, die wir haben in einem solchen Forum, sehr gut nutzen, um da was Sinnvolles zu tun.
Danke für den Punkt auch nochmal. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich was, also das muss man sich ja tatsächlich bewusst machen, gerade vielleicht, wenn wir in Deutschland ja selten wirklich in so riskante Situationen kommen. Das stimmt natürlich nicht ganz. Es gibt natürlich immer auch gefährliche Arbeit. Aber mir geht's immer so, ich habe auch immer besondere eben verbunden halt deswegen mit den Grundsätzen, weil wir halt auch damit, dass wir uns an die Grundsätze halten, eine Voraussetzung schaffen, dass Kolleginnen und Kollegen, die halt in richtig beschissenen Umgebungen unterwegs sind, halt im Zweifelsfall davon profitieren und hoffentlich auch geschützt sind, auch wenn das eben leider nicht immer klappt. Jetzt gibt's da Ergebnisse von der Konferenz und du hast es schon vorhin bei dem Medieninteresse auch ein Stück beschrieben. Kannst du nochmal sagen, wie und wohin ihr die Ergebnisse kommuniziert?
Ja, also unterschiedliche Kanäle, unterschiedliche Zielgruppen und dann auch mit einem unterschiedlichen Ansatz, Detailgrad und so. Ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass wir uns jetzt fast 2 Stunden Zeit genommen haben, um wirklich sehr, sehr ausführlich dazu zu sprechen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und da danke ich euch wirklich sehr für die erneute Einladung in euren Podcast. Das ist ganz klasse, dass wir das so haben machen können. Es gibt natürlich andere Formate, die wesentlich kürzer sind, ne, wo man die Ergebnisse wesentlich prägnanter und in 5 Bullet Points irgendwie kommunizieren muss. Wir versuchen, dass wir eine gute Mischung finden. Also was wir dieses Jahr zum ersten Mal versucht haben, ist, dass wir auf unseren Social-Media-Kanälen einmal nochmal wirklich auch erklärt haben, was die verschiedenen Foren sind. Ne? Einfach um alle mitzunehmen. Wir wissen, dass das zum Teil schwierige Begriffe sind, ne? Generalversammlung, Delegiertenrat und so. Das ist, klingt sehr technisch, aber wir hoffen, dass wir das ein bisschen erlebbarer und nahbarer machen können, indem wir eben über die Ergebnisse und die Themen dort eben auch mehr berichten und die Leute auch ein bisschen mehr mitgenommen haben über so ein Follow Me während der internationalen Konferenz zum Beispiel. Das sind so Dinge, die wir versucht haben, dieses Mal, um ja da nochmal ein bisschen anders auch zu kommunizieren. Ansonsten die Ergebnisse werden formal bei uns im Verband natürlich über die entsprechenden Strukturen, Gremien und so weiter kommuniziert. Bei uns im Haus, hier im Generalsekretariat auch. Öffentlich werden wir da natürlich auch nochmal zu was machen. Und dann vor allen Dingen die unterschiedlichen Zielgruppen, die nachher jetzt mit der Umsetzung von bestimmten Dingen betraut sind. Also wir werden natürlich einmal mit im Fachausschuss, der ja in der Vorbereitung der Konferenz so eine wichtige Rolle hatte, auch natürlich jetzt über die Ergebnisse sprechen, um über die Umsetzung. Das wäre eben wieder der Abgleich dann auch mit den Positionen und Eindrücken der Bundesregierung. Wir werden aber auch für andere Zielgruppen, von denen wir glauben, dass es hilfreich ist, dass sie um die Ergebnisse wissen, nochmal gezielter dann auch bestimmte Informationen kommunizieren.
Okay, genau, zu den konkreten Maßnahmen kommen wir gleich noch wegen der Umsetzung. Aber das finde ich ganz spannend, was du sagst. Also mit Social Media, da ist ja genau vielleicht die Herausforderung zu sagen, so ein wahnsinnig sperriges Thema, aber ja auf eine Art und Weise halt runterzubrechen oder zu verkürzen, damit das halt für dieses Medium und mit der Aufmerksamkeitsspanne, die da so herrscht, irgendwie, ja, dass man versucht, da anzuschließen. Das ist ja auch nicht einfach, sowas zu machen. So.
Nee, wir haben es probiert.
Okay.
Und genau, spannend, was ihr dazu sagt, ob das hilfreich ist oder nicht. Ich glaube, dass das ja ergänzend ein guter Ansatz ist, um einfach auch Interesse an der einen oder anderen Stelle, um sich dann ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, ne? So, dass es ein Einstieg sein kann.
Also das glaube ich auf jeden Fall. Und da ist ja, das ist ja immer die Frage, wie kann man das messen und was passiert da genau da draußen und so. Aber also Schaden im Umkehrschluss kann es ja auf jeden Fall nicht. Und das ist ja immer die Frage, wer entdeckt dadurch vielleicht was, wo er sagt, ach Mensch, das ist ja ein spannender Aspekt, egal jetzt, ob das eben eine Medienöffentlichkeit ist oder jemand aus dem Roten Kreuz oder eben Leute, die sonst keinen Bezug dazu haben. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, darüber zu kommunizieren. Und das sind auf jeden Fall ja Inhalte, die sicher nicht weniger wichtig sind als andere Rotkreuz-Themen, die ihr so bearbeitet in Berlin. Und genau, weil du dich bedankt hast für die Zeit, ich würde sagen, der Dank gilt ja vor allem dir, dass du dir die Zeit nimmst. Und das ist ja genau der Punkt. Jetzt hast du den Aufwand gehabt und jetzt musst du auch noch viel drüber sprechen. Aber gleichzeitig kann man sagen, klar, dadurch wird das halt auch vielleicht wirksam, was ihr da besprochen habt. So, verschiedene Zielgruppen für die Umsetzung. Und du hast schon ein Beispiel von der Pledge auch gesagt, okay, das wird man jetzt nachhalten. Aber faktisch müsst ihr jetzt im Prinzip alles, was da in den Resolutionen steht, muss man ja sagen, okay, was bedeutet das jetzt konkret fürs Deutsche Rote Kreuz, von mir aus auch für die Bundesrepublik, um dann zu sagen, okay, und jetzt haben wir mal einen Plan, daran arbeiten wir jetzt. Gibt es so einen Prozess tatsächlich?
Ja, also bei dem Pledge zum Beispiel wird das ist jetzt so das unmittelbar und konkreteste, wo jetzt eben angefangen wird, das einmal runterzubrechen und in einen Arbeitsprozess aufzusetzen, damit das in der Umsetzung dann zu konkreten Ergebnissen führt. Genau, und bei allem anderen auch wird genau analysiert werden, was sind in den Resolutionen die für nationale Gesellschaften relevanten Aspekte. Manche richten sich ja auch an die Staaten oder Föderation oder IKRK. Und was können wir als DRK in der Umsetzung von den Maßnahmen tun, ja.
Und genau. Das heißt, wir haben ein eigenes Controlling drauf, aber das heißt, ihr könntet dann auch beim Vertragsstaat vielleicht irgendwann mal freundlich nachfragen, zu sagen, ihr erinnert euch, wie schaut's denn aus? Oder, also das passiert dann eh im Dialog wahrscheinlich, wo man sagt, übrigens, das haben wir jetzt geschafft oder.
Genau. Das passiert ohnehin, aber wir haben auch, es gibt ja ein Reporting zu den Verpflichtungen, also Resolution und Pledges der Konferenz, wo zwischendrin auch schon immer mal berichtet wird und jederzeit berichtet werden kann, wenn es was dazu zu berichten gibt. Es ist hilfreich, dass es inzwischen in einer öffentlich einsehbaren Datenbank auf der Konferenz-Website hinterlegt ist. Das heißt, da findet man die Berichte von Staaten, von nationalen Gesellschaften, die für sich für berichten oder auch gemeinsam, wenn sie gemeinsam Verpflichtungen eingegangen sind. Und da kann man, ja, es ist ein sehr gutes Mittel, um danach zu halten, was eigentlich passiert ist in der Umsetzung.
Jetzt gibt es zum Ende unseres Gesprächs irgendein Thema, über das wir aus deiner Sicht noch zu wenig gesprochen haben heute.
Ich glaube, das war recht umfassend. Also ich wüsste im Moment nicht, dass wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben.
Okay. Weil du gerade gesagt hast, Datenbank, da ist mir tatsächlich noch was eingefallen. Das heißt eigentlich im Umkehrschluss, es gibt in der oder zur internationalen Konferenz eigentlich nichts wie irgendwelche geheimen internen Papiere, weil alles ja auch irgendwie transparent dargestellt wird. Ist das richtig, oder?
Ja, ich meine, genau, also die Resolutionen, die Vorentwürfe, die sind alle auf der Website einsehbar und es ist auch spannend, sich das anzuschauen, ne? Also wenn man einen auch mal interessiert, wie sich so Entwürfe entwickelt haben, zum Beispiel, ne? Das kann man da einsehen. Was man jetzt nicht einsehen kann, ist, welcher Staat wie zu welchem Entwurf kommentiert hat, zum Beispiel, ne? Also das ist jetzt kein Grad an Transparenz, der dahinterlegt ist, sondern es gibt die Texte. Aber genau, wir haben bislang nicht vereinbart, dass alle miteinander öffentlich teilen, was ihre Positionen und Haltungen dazu waren. Das ist wahrscheinlich auch im Sinne der Konsensbildung.
Ja, genau, das glaube ich auch. Aber ansonsten ist ja trotzdem sehr viel einfach öffentlich dokumentiert und nachvollziehbar. Und das ist ja auf jeden Fall schon mal auch irgendwie beeindruckend. Jetzt ganz am Schluss, ganz was anderes, aber auch wichtig. Was war denn dein bisher prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ja, das sind schon diese Anlässe, ne? Also das sind einfach wahnsinnige Erlebnisse, die man da macht. Also ne, unter großem Druck da zu Ergebnissen zu kommen, gleichzeitig auch einfach immer wieder wertschätzen zu können, in was für einem tollen Kontext man da eigentlich gerade unterwegs ist, dass man die Chance hat, da Menschen wirklich, also wirklich buchstäblich aus der ganzen Welt zu treffen, sich mit Kolleginnen und Kollegen da austauschen zu können. Das ist schon wirklich wahnsinnig toll und das sind also für mich auf jeden Fall ganz tolle Momente in meiner Rotkreuzwelt, ja.
Und gibt es etwas, was du Menschen empfehlen kannst, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Ja, also ich, na gut, das ist auch natürlich durch meine Arbeit bedingt oder vielleicht auch umgekehrt. Ich finde halt die grundsätzlichen Fragen immer spannend, ne? Also so wahrscheinlich mache ich auch meine Arbeit, weil ich so Interesse an grundsätzlichen Dingen habe. Aber es lohnt wirklich, sich mit den Grundlagen von wer wir sind, warum machen wir Dinge, wie wir sie machen, zu beschäftigen. Das finde ich für jemanden, der neu ins Rote Kreuz kommt, wahnsinnig hilfreich, sich da ein gutes Verständnis von anzueignen. Das sind ja Dinge wie Mandat nationaler Gesellschaften, wie arbeiten wir mit Föderation und IKRK zusammen, Sevilla 2.0, solche Prozesse, die erstmal auch wirklich kompliziert klingen, aber wo es darum geht, wie wir miteinander vereinbart haben, wer macht wann was, so, ne? Das ist ja, eine sehr grundsätzliche Frage. Was machen wir anhand von solchen Gremiensitzungen? So, die Fragen sind, glaube ich, spannend und wenn man das einmal gut überblickt und ein gutes Verständnis davon hat, dann fallen, glaube ich, einige von so Einzeldiskussionen leichter einzuordnen. Und kommt man gerade anhand der Grundsätze und Mandat an vielen Stellen, glaube ich, zu einer guten, prinzipienbasierten Entscheidung bei schwierigen Situationen. Das hilft.
Also schon auch quasi so der Appell, das, was für die internationale Ebene gilt, quasi auch so ein Stück weit in die nationalen Ebenen mit einfließen zu lassen.
Ja, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns in unserem Verband genau mit diesen Grundlagen immer wieder und immer wieder beschäftigen. Nicht immer auf die gleiche Art und Weise, sondern fortentwickelt, ne, angepasst an die neuen Rahmenbedingungen, in denen wir auch als DRK operieren. Aber dass wir uns immer wieder vergewissern, wer wir sind, was wir machen, warum wir das so machen, wie wir es machen. Und das ist auch auf nationaler Ebene unfassbar wichtig.
Genau, es gibt wahrscheinlich noch 1000 Fragen, die wir nicht gestellt haben, und es gibt bestimmt auch noch viel zu erzählen. Die nächste internationale Konferenz kommt bestimmt. An der Stelle soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich danke dir auch nochmal für deine Zeit und dass du dich unseren Fragen und dem Thema gestellt hast, und vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank.
Und wirklich auch ganz ehrlich an der Stelle, also ich habe wirklich große Bewunderung und ich freue mich einfach wirklich, dass jemand das so professionell macht und sich da einbringt, und ich, wie gesagt, ich hätte die Geduld nicht, aber es ist, glaube ich, wirklich unglaublich wertvoll für so ein einmaliges Format und dann halt in kleinen Schritten vielleicht was beizutragen dafür, dass das irgendwann irgendwie eine bessere Welt wird. Das ist vielleicht ein bisschen groß gesprochen, aber ich habe da wirklich große Bewunderung. Ich finde das wirklich faszinierend, aber wirklich danke, dass du da warst.
Danke dir.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.